Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon. Ich habe beim perfekten Dinner geheult, weil eine fremde Frau den Garpunkt vom Fleisch nicht getroffen hat. Fast alle oder sehr viele Freunde und Freundinnen versuchen mich immer wirklich zu penetrieren, kurz vor meinem Geburtstag.
Okay, unfair, ja. Fände ich cool, wenn ich wenigstens gefragt werde. Aber gibt's nur weibliche Hebammen?
Mittwochs bin ich immer Shrek, aber nur jeden ersten Donnerstag im Monat eigentlich.
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, Folge 33. Hallo Ariana.
Hallo Bene. Hast du mal drüber nachgedacht, dass irgendjemand, also oder viele auch zum ersten Mal in diese Folge reinhören? Also, dass das die erste Mom and Dad Jokes Folge ist, die sie je von uns hören. Und dann klicken sie da rein und dann hören sie, hallo Leute, herzlich willkommen, hier ist euer Clown Zampano. Und die sich denken, was ist das denn?
Und dann sind die direkt richtig schön reingerutscht.
Dann sind sie direkt
das ist ja eine warme Begrüßung hier, super. Und dann ist auch noch so eine Frau, die ihren Partner runtermacht, auch cool. Lustig.
Das sind wir.
Find ich witzig.
Das ist dieser Podcast. Ja, herzlich willkommen in der Folge 33, wie Bene gerade schon richtigerweise angekündigt hat. Und ich
nehme das ernst hier.
Ja, das merke ich. Ich finde es fast aufregend, wie wir in den Folgen immer näher kommen an die aktuelle Zeit.
Ja.
Wir sind mittlerweile nicht mehr weit davon entfernt. Wir haben insgesamt, ich glaube, fast 2 Jahre aufgeholt. Das ist richtig krass, ne? Ja. Sind fast da angekommen und deswegen wollen wir auch eigentlich gar nicht viel vorwegnehmen, sondern gleich in die Folge reinstarten. Nur 2 quasi tages- oder wochenaktuelle Themen würde ich noch gerne kurz ansprechen.
Gerne.
Und zwar in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über das erste Screening, was wir hatten und dass dabei auch das Geschlecht des Kindes oder das vermutliche Geschlecht gesehen wurde. Und ich habe so ein bisschen darüber erzählt, was früher meine Gedanken waren zu, was ich mir wünsche oder was ich mir gut vorstellen könnte. Und ich habe dazu eine Nachricht bekommen bei Instagram, die ich, also ja, ich lese sie mal vor und dann kann ich ja meine Gedanken dazu sagen. Und zwar hat die liebe Followerin geschrieben, ich höre gerade euren Podcast, die letzte Folge mit dem Wunschgeschlecht. Ich habe einen Sohn und 2 Töchter in genau der Reihenfolge. Also er hat erst den Sohn bekommen und dann die 2 Mädels. Und ich bin jetzt endlich darauf gekommen, warum Frauen sich oft ein Mädchen wünschen. Es ist so simpel wie einfach. Als Mutter verliert man oft einen Sohn. Eine, in Klammern, potenzielle Schwiegermutter gewinnt meistens einen Sohn. Denn Söhne wenden sich eher der Familie ab und verbringen dann gegebenenfalls mehr Zeit mit der Familie der Freundin oder Frau. Das wurde mir schmerzlich bewusst, auch ich eine extrem enge Bindung zu meiner Mama habe, zu meiner Schwiegermutter aber eher ein schwieriges Verhältnis. Wollte ich unbedingt loswerden, soll aber keine Angst machen, wenn man so cool ist wie du und ich, werden unsere Söhne sowieso nie abhauen. Und im Zweifelsfall sperren wir sie einfach wie in den weirden Serien im besagten Keller ein. Fand ich sehr lustig und muss dazu Folgendes sagen. Also sie hat es ja auch mit hier potenziell und Schwiegermutter. Das heißt ja nicht immer, dass ein Sohn eine Partnerin sich sucht. Aber, und ich glaube auch, dass man es nicht verallgemeinern kann und sagen kann, ja, die Söhne wenden sich immer ab und man hat immer ein schlechtes Verhältnis zur Schwiegermutter. Ich ja zum Beispiel nicht. Aber ich kann das trotzdem total verstehen, den Gedanken, und glaube tatsächlich, im Kern ist da ein bisschen was dran, beziehungsweise hat sie bei mir damit was getroffen, wo ich gemerkt habe, ah, stimmt, ich hatte auch schon Gedanken in die Richtung. Und zwar war tatsächlich mein Gedanke vor längerer Zeit, aber das wurde dann wieder geweckt, dass ich mal dachte, wenn man einen Sohn hat und angenommen, der gründet eine Familie, und das ist natürlich, das sind diese klassischen Muster. Niemand sagt, dass, wenn man einen Sohn hat, dass der eine Frau hat, mit der er dann auch noch Kinder hat. Das sind ja sehr viele Schritte. Vielleicht möchte er auch mit einem Mann zusammen sein oder mit niemandem.
Frauen.
Oder mit 3 Frauen ein Harem haben. Oder möchte für immer alleine sein. Oder er möchte einen Mann oder eine Frau haben, aber möchte gar keine Kinder. Aber in meinem Kopf hatte sich vor langer Zeit so entsponnen, wenn ich einen Sohn habe, der dann irgendwann eine Frau hat und die kriegen dann Kinder, dann ist man irgendwie als Mutter von dem Sohn weiter weg, als wenn das die eigene Tochter ist, die ein Kind bekommt. Ist das nachvollziehbar?
Weiß ich nicht genau, wie.
Das war zumindest ein Gedanke. Ich sage ja, gar nicht, dass es so, dass es so ist, kann ich ja auch gar nicht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es ist, einen Sohn zu haben, der eine Frau hat und die kriegen Kinder. Aber ich konnte den Gedanken total verstehen. Vielleicht auch, weil ich nur ein Mädchen war, eine Frau bin mit einer Mutter und eine Schwester habe und dieses Gefüge von Eltern und Sohn oder Schwester und Bruder, also ich als Schwester mit meinem Bruder potenziell, den es nicht gibt, nicht kenne, aber das hat genau das gleiche Gefühl bei mir auch geweckt, wie das, was sie angesprochen hat. Also ich habe
ist es nicht aber auch so ein bisschen dieses Klischee, dass eine Mutter ihren Sohn an eine andere Frau verliert, quasi an die Partnerin dann? Und müsste das dann bei Männern mit Söhnen und Töchtern dann nicht auch genauso sein?
Und da habe ich aber das Gefühl, dass das oft nicht so ist, weil genauso wie du sagst, die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht, dass also wirklich so oft, dass ich sagen würde, das ist nicht nur ein Klischee, sondern da ist ein bisschen was dran, dass wenn, es ist natürlich sehr, sehr stichprobenhaft, weil ich ja nur von meinen wenigen Erfahrungen berichten kann und das keine groß angelegte Studie mit 1000 TeilnehmerInnen ist. Aber ich habe wirklich oft, muss ich jetzt einfach sagen, die Erfahrung gemacht, dass wenn Männer eine Beziehung eingegangen sind mit einer Frau, dass die Mama von dem Mann dann immer, oder nicht immer, aber in sehr vielen Fällen so ein Gefühl hatte von, sie verliert jetzt ihren Sohn an diese Frau und an vielleicht sogar an eine andere Frau. Vielleicht war da sogar sowas wie so ein Konkurrenzdenken oder so. Aber auf jeden Fall, ihr Sohn geht jetzt zu einer anderen Frau und Mama ist nicht mehr die Nummer eins. Und auch da wieder, ich spreche nur von meinen eigenen Erfahrungen, bei Vätern, da ist natürlich, gibt's ja auch dieses klassische, meine Tochter ist meine Prinzessin, aber da habe ich zumindest das Gefühl, dass das seltener mit einem Verlustgedanken zu tun hat.
Ich glaube auch, dass selten ist, dass ein Mann das Gefühl hat, dass er seinen Sohn an einen anderen Vater verliert.
An einen anderen Mann, wenn dann ja.
Ja, also quasi das Gefühl, was du gerade als potenziell beschrieben hast bei der Mutter sozusagen.
Ja. Ich finde es super interessant und es ist bestimmt auch was sehr Individuelles, was man jetzt nicht über den Kamm scheren kann und wo man nicht verallgemeinern kann. Aber ich konnte das auf jeden Fall sehr gut verstehen, was unsere Hörerin mir da geschrieben hat. Und ja, einfach so als Gedankenanstoß, warum man da vielleicht das Gefühl hat, man bleibt näher an seinem Kind dran, wenn zumindest als, ich kann es ja nur als sagen, wie sie sich als Frau anfühlt, wenn man eine Tochter bekommt.
Ich glaube, es ist noch viel einfacher. Ich glaube, es ist einfach so ein Präferenzding.
So, wie du machst jetzt einfach alles nieder und sagst, so ist es überhaupt nicht. Wow. Ich finde ja das Gute, dass es meistens so ist, wenn wir sowas ansprechen, dass dann ganz viele schlaue Leute um die Ecke kommen, die so Sachen belegen können oder die vielleicht sogar sagen, Ariana, ich studiere
Männer.
Ich studiere Männer, du studierst Bitches und ich studiere Jura. Nee, aber die irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich damit mal näher befasst haben oder eine Studie zur Hand haben oder den Ödipus-Komplex mal durchdekliniert haben und dann sagen können, Ariana, ich kann dir ganz genau erklären, woran das liegt und wie das ist oder, nee, das ist leider alles Bullshit. Deswegen an dieser Stelle herzliche Einladungen dazu. Genau, vielleicht werden wir daraus ja schlauer. Ich würde aber sagen, wir atmen jetzt, wir können auch ruhig locker durch die Hose atmen, aber wir legen uns dazu hin und hören uns diese Podcast-Folge an, springen nämlich jetzt mal alle zusammen, hol einmal tief Luft und springen zum 21. Dezember 2023.
Hallo Ariane.
Immer noch hallo Benedikt.
Was geht ab?
Alles, was nicht fest ist, das sage ich seit ungefähr 4 Jahren zu dir und ich werde es auch weiterhin
tun. Ja, und ich werde weiterhin fragen, was abgeht.
Was geht bei dir so?
Ich komme langsam so ein bisschen in die sogenannte Bredouille.
Ja, ist das eine Suppe, eine französische? Das ist
eine französische Fischsuppe. Nee, weil vielleicht hast du mal auf die Uhr geguckt, bald ist Weihnachten und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du weißt, ich brauche da immer so ein bisschen so einen Druck, bis ich ins Handeln komme, was so die Geschenke und so angeht.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich denke mal, dass so morgen, übermorgen wird diese Schwelle erreicht sein. Und dann geht's ab. Ich merke aber jetzt langsam schon so ein bisschen den Stress.
Das kann man ja vielleicht dazu sagen. Wir befinden uns heute am 21. Dezember.
Ach so, ja.
In 3 Tagen ist Heiligabend. Es pressiert langsam für dich, würde
ja,
ich sagen.
Ja. Aber man sagt ja nicht ohne Grund, unter Druck entstehen Diamanten.
Echt?
Sag mal. Das bedeutet nicht, dass du einen Diamant jetzt zu Weihnachten kriegst. Also du kriegst wahrscheinlich was ganz Okayes. So.
Ich bin auch tatsächlich nicht, ich möchte überhaupt nicht in die blöde, sehr unfeministische Falle tappen, zu sagen, ich gehöre ja nicht zu den Frauen, die, und möchte das auch gar nicht so weit von mir wegschieben, weil ich habe zum Beispiel super viele, oder was heißt super viele, aber ich habe schon einige Freundinnen in meinem Freundinnenkreis, die zum Beispiel sich sehr begeistern können für so Dinge wie Schmuck oder Taschen, Kleidung, ohne irgendein Klischee zu erfüllen, sondern einfach, weil die Spaß an Mode oder wie auch immer haben. Da konnte man mich noch nie für begeistern. Also es war noch nie so, dass es irgendeine Art von Geburtstag oder Weihnachten gab, wo ich gehofft habe, von einem männlichen, mir nahestehenden Menschen eine Kette oder einen Ring oder so zu bekommen. Aber nicht, weil ich jetzt ja so anders bin als all die anderen Frauen oder viel unklischeehafter, sondern ich glaube, das sind einfach so persönliche Vorlieben und das löst in mir it doesn't spark joy oder wie Marie Kondo auch immer dazu gesagt hat. Das löst in mir keine Freude. Also da regt sich bei mir untenrum nicht so viel.
Das löst in mir allerdings Freude aus. Deswegen komme ich da gar nicht erst in die Situation, dass ich irgendwo im, wo kauft man Schmuck? Ich weiß es echt nicht. Bei
Juwelier? In?
So Schmuck, so richtig Schmuck. Ja, so mit Klingeln und reingehen
so
oder was?
Modeschmuck für 1990.
Na, weiß ich ja nicht. Habt ihr offensichtlich noch nicht Schmuck geschenkt.
Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich dachte so ins KDW unten oder so, da ist auch so, das sind Uhren, wa? Oder
ja, aber das sind auch? Ja Juweliere da unten.
Ja, also ja. Also Juweliere sind für mich so mit ganz viel Gold und man muss klingeln, damit man da reinkommt.
Ja, das, ist das nicht im KDW so?
Da hab ich noch nie eine Klingel gesehen beim KDW. Weil wo denn? Das ist doch so offen. Das ist doch wie Karstadt in teuer.
Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn immer die Rede davon ist, dass ein Mann einer Frau, wir bleiben jetzt mal in diesem Klischee-Beziehungsgefüge, ein Mann einer Frau Schmuck schenkt, dann habe ich noch nie an Modeschmuck für 1999 gedacht, sondern bin immer automatisch davon ausgegangen, dass es sich zumindest um teilversilbert oder teilvergoldete Accessoires handelt. Sprich irgendwie, ich kann das jetzt schlecht an einem Preis festmachen, aber jedenfalls nicht 1999.
Okay. Ja gut, aber ja, ich will niemand auf den Schlips treten. Also Männers, wenn eure Frauen sich über Schmuck freuen, schenkt weiter Schmuck.
Ist das
aber
der Plural von Männers?
Männers, ja. Ich finde es tatsächlich ein bisschen zu einfach. Klar, wenn das ist, was einem die größte Freude macht, so klar, cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, bei uns ist ja eh so, dass wir uns oft so Sachen oder eigentlich immer Sachen mit so einem gewissen Twist.
Mit einem Twist.
Nipples with a Twist quasi schenken.
Ja.
Nee, also irgendwie, also kann man ja sagen, meistens irgendwas, wo wir Zeit miteinander verbringen müssen.
Ja, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich, und ich schäme mich dafür, das zu sagen, so eine Alterssache. Also das kam im Alter. Dass je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich darüber gefreut. Ich glaube, weil es irgendwann wirklich so, du hast einen Job, also nicht du, also du hast auch einen Job, aber man hat einen Job, man verdient sein eigenes Geld und man kann sich gewisse Sachen einfach selber kaufen. Und so Sachen wie, so Feste wie Weihnachten oder so, das verliert dann irgendwie so ein bisschen an Bedeutung. Stimmt. Weil früher ging es ja darum, was werde ich wohl bekommen und das kann ich mir alles selber nicht leisten, jetzt kriege ich das von den Eltern. Ja. Und das fällt mittlerweile weg, sodass ich wünsche mir wirklich ungern allem, also fast alle oder sehr viele Freunde und Freundinnen versuchen mich immer wirklich zu penetrieren, kurz vor meinem Geburtstag.
Okay, unfair, ja. Fände ich cool, wenn ich wenigstens gefragt werde.
Und mir, also mich wirklich massiv unter Druck zu setzen und mir zu sagen, was wünschst du dir zum Geburtstag? Oh. Und ich sage dann immer wieder, ich wünsche mir nichts, ich möchte nichts Materielles. Wenn
oder es wird super unhöflich, das zu sagen.
Was?
Porsche.
Ach so, wow.
Bitte.
Nee, aber ich denke dann immer, wenn euch irgendwas einfällt, was ihr zum Beispiel mit mir unternehmen wollt oder so, das sage ich nicht mal, sondern da denke ich dann immer nur, wenn euch da was einfällt, dann macht es gerne. Aber ich sage immer wirklich, ich wünsche mir nichts, ich möchte nichts Materielles haben. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass manche wirklich ein Problem damit haben, was ich irgendwie ganz süß finde, so mit leeren Händen dazustehen. Das können die nicht mit sich vereinbaren.
Oh, das kann ich gut.
Kann ich gut.
Ey, das kannst du wirklich gut. Ja. Du kannst gut mit leeren Händen irgendwo stehen und wenn man mit Leuten essen ist, egal ob die aus der Familie kommen oder nicht und die sagen dann, komm, lass stecken, ich lade dich ein. Ja, du sagst danke. Sofort, cool, danke.
Ja, danke.
Ich sag immer so 10-mal, nein, ich lade dich ein.
Aber was ist denn für ein Affentanz? Das ist doch kacke.
Nee, ich fühle mich schlecht.
Nein, ich möchte die gar nicht einladen. Lad du mich ein. Ja, danke.
Das ist bei dir wirklich so krass. Du bist immer sofort, du grinst dann die Leute immer an und sagst danke.
Ja, also, ja.
Ich sag ja überhaupt nicht, dass dein schlecht ist und meins gut, das möchte ich überhaupt nicht sagen, aber ich
kannst
bin
auch gar nicht beurteilen.
Nee, das bringt mich in so eine wahnsinnige Verlegenheit. Es fällt mir sehr schwer, das anzunehmen, eingeladen zu werden.
Ah, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Ding, weil mir fällt es ja zum Beispiel, ich habe auch gar kein Problem damit, Hilfe anzunehmen. Das ist mir auch, wenn mir jemand helfen möchte, super, weniger Arbeit für mich. Spitze.
Das finde ich bei dir echt erstaunlich.
Ja, fantastisch.
Aber gut, finde ich gut.
Ja, fantastisch.
Das
super.
Fühlt sich für mich
dann,
so
dann lass
an.
Ich mir mal helfen und mach dann da so ein bisschen so, ich shifte das so um, dass quasi der Hilfeteil der Großteil wird.
Weißt du? Wie meinst du das jetzt?
Also, dass von der Arbeitsverteilung ich quasi eher der Helfende bin.
Ich finde, das also.
Kann ich dir beim Couchtragen helfen? Klar, ich halte die Tür auf. So ungefähr.
Du fühlst dich für mich so an, wow, das hat irgendwie sexuelle Einschläge, aber es fühlt sich für mich so an, als wärst du sehr mit dir im Reinen, ohne so bad feelings zu haben und dir
habe ich nicht.
Ja, das finde ich richtig gut, dass du so ganz seelenrein, sag ich mal, lupenrein, kannst du sagen, danke für die Einladung, du willst mir helfen, danke für die Hilfe. Ja. Und ich komme dann mit meinem, oh nee, da fühle ich mich schlecht, nee, ich will nicht, dass andere sich unwohl fühlen, meinetwegen.
Ja, unwohl fühlen die sich ja nur, wenn man dann so eine Diskussion startet mit, nein, ich lade dich ein.
Nee, vielleicht denken die sich ja auch, ich sag jetzt, ich lade die beiden ein oder ich lade Ariana ein und denken sich, das wird die arrogante Sau ja hoffentlich wohl nicht annehmen. Und
ja gut, aber dann hört auf zu lügen. Ganz einfach.
Die also, jetzt oder was?
Ja, also dann, hey, ich würde dich gerne einladen, ist ja dann offensichtlich eine Lüge. Und dann sind es erstens keine Freunde, zweitens, dann haben sie es erst recht verdient, mich einzuladen und fertig.
Ja.
Aber ganz kurz zu den Bad Feelings, was du gerade meintest, dass ich die nicht habe. Ich habe die manchmal, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, weil mir dann auffällt, was man als Kind, oder ich, nicht Mann, sondern ich, als Kind dann doch auch für ein Arschloch war, weil ich wirklich, das habe ich jetzt reflektiert im Erwachsenenalter, wenn ich zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ne, das sind ja, also das waren bei uns die Geschenke, Anlässe, Ostern gab es ein bisschen Schoki oder sowas, wenn ich da Dinge bekommen habe, die meine Eltern, weil sie meine Eltern sind, sowieso verpflichtet sind, mir zu kaufen, wie Bekleidung.
Ah, Hosen? Ja.
Socken.
Ja.
Ey, es ist eure Kackpflicht, dass ich angezogen bin, wenn ich rausgehe. Ja, ich bin ein Kind, ihr seid meine Eltern. Nutzt diesen Feiertag nicht aus, mir Dinge zu kaufen und zu geben, die ihr mir eh geben müsst.
Das stimmt.
Und das, es sind keine Bad Feelings, ich bin immer noch sauer. Ich nehme es zurück.
Ich stelle mir gerade so einen eingepackten Kasten Brot vor. So,
bitte, dein Mittagessen.
Ja.
In Geschenkpapier. Nee, ihr müsst mich ernähren. Müsst ihr schon machen. Also das ist so eine Sache, außer es ist natürlich was, man hat als Kind da so ein Ding für und man will unbedingt irgendeine spezielle Jacke. Oder ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, wenn ich irgendeinen speziellen damals irgendwie Sportschuh oder Basketballschuh oder so haben wollte. Klar, das ist dann was anderes. Aber einfach so.
Auch.
So ein 10er-Pack dunkelblaue T-Shirts.
Hast du das bekommen?
Nee, weiß ich nicht. Aber so als, so das, nee, also das müsst ihr mir schon kaufen.
Ja, finde ich auch.
So einfach so einem 12-Jährigen so Duschgel schenken.
Ja, wenn es kein besonderes ist, kann ich das verstehen. Ja. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Ach so, Weihnachten, Heiligabend, Geschenke und so. Genau, ja, in 3 Tagen ist es soweit und ich krieg hoffentlich einen Diamantenring von dir.
Ja, wenn ich in den nächsten 3 Tagen noch im Lotto gewinne, sicherlich.
Dann finde ich fürs Protokoll, das kann man auch mal sagen, wir befinden uns in Schwangerschaftswoche 17.
Ja.
Übermorgen am Samstag ist wie immer Wochenwechsel bei mir, da komme ich in die 18. Woche. Sprich, wir sind immer noch sowohl heute als auch in 3 Tagen im Monat 5.
Und ich finde, wir könnten eigentlich, wir haben ja am Anfang haben wir immer die hier mit Trommelwirbel und so schwanger, nicht schwanger machen. Ich finde, wir könnten langsam mal, ob wir das einführen als Kategorie oder nicht oder als Regular. Aber ich würde dich jetzt gerne fragen, vielleicht frage ich das, irgendwann muss ich das nicht mehr fragen. Bist du schwanger oder hast du ein positives Ergebnis?
Ja. Also mir würde es deswegen schwerfallen, das als Kategorie einzuführen, weil es tatsächlich schwankt.
Ah, aber auch interessant.
Es schwankt mittlerweile tatsächlich, weil viele Hürden, die ich immer so vor mir hatte, wo ich bei jeder einzelnen dachte, die wird bei mir zu einem Gefühl von, ich bin schwanger, es ist wirklich, der Traum wird wahr, führen, hat einzeln nicht dazu geführt, also Herzschlagtermin, also erst ist da eine Fruchthöhle, ist da ein Herzschlag, 12. Woche, Mutterpass, da habe ich bei jedem Einzelnen gedacht, das wird dazu führen, dass ich denke, wow, ich bin wirklich schwanger, war es nicht. Aber ich kann jetzt sagen, dass die Summe davon.
Die Summe der Ereignisse.
Die Summe der Ereignisse, die Summe der Einzelteile plus die erste große Feindiagnostik, das erste Screening, dass das jetzt mir so langsam auf dem Weg hilft quasi dahin. Und ich würde jetzt immer noch nicht 24/7 stolz rausschreien, ich bin übrigens schwanger. Aber so langsam habe ich das Gefühl, bin ich zumindest auf dem, also ich bin bei, wir haben ein positives Ergebnis in den Zug gestiegen und fahre geradezu, ich bin schwanger. Da bin ich gerade auf dem Weg hin.
Okay, aber also ja, Zugfahrt, ganz schwieriges Bild. Man weiß ja nie genau, also
ob man ankommt.
Ja, Personenschäden zwischendurch oder irgendwas oder keine Ahnung, ne? Weiß man nie bei der Bahn.
Aber dann würde ich zumindest sagen, ich kann es nicht mehr so in Schwarz und Weiß unterteilen, wie wir immer dieses Ranking hatten von sind wir schwanger oder ist sie schwanger oder ist sie nicht? Ganz egal, ich liebe dich. Da war es einfach klar. Entweder schwanger, ja oder nein. So. Und so ist es jetzt nicht mehr mit positives Ergebnis oder schwanger, dass ich sagen kann, ich fühle mich schwanger oder ich fühle mich nicht schwanger, sondern es schwankt, aber insgesamt geht es eher Richtung, ja doch, jetzt langsam fühle ich es, bin langsam angekommen da.
Das heißt auch, dass wir hatten ja letztens einen Ultraschall, wo man ja auch zum Beispiel schon so ein bisschen so die Wirbelsäule sehen konnte.
Bisschen
und,
ist gut.
Und das heißt, also das Wissen, dass in deinem Körper jetzt eine zweite Wirbelsäule
ist. Ja, das ist wirklich verrückt.
Das macht dich noch nicht so richtig convinced,
das
dass du schwanger
krass.
Bist.
Doch, da können wir ja gleich noch zukommen. Nee, deswegen meine ich ja, je greifbarer das wird. Und ich meine, bei dem ersten Screening, bei diesem Ersttrimester-Screening, da war da das Wesen, ach so, das wissen wir mittlerweile, können wir auch sagen, dass ein eher, stimmt, das hatte sich ja dann bestätigt. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. War 10 Zentimeter ungefähr groß und sah aber auf diesen Bildern, wie das halt immer so ist, schon riesig aus. Sah aus wie so ein Baby, was eigentlich gleich
witzig,
geboren werden kann.
Das ist witzig, ne? Weil diese Ultraschallbilder sind ja, also die sind ja super krass vergrößert.
Ja.
Aber in dem Moment schafft das Gehirn das ja nicht, das so direkt so, dann sieht man, wenn die so ausmessen, so halt irgendwie so 9 Millimeter oder irgendwie
und
sowas.
Sieht aber aus wie irgendwie so 15
sieht
Zentimeter.
Sieht aus wie bauchfüllend.
Genau. Und das aber zu sehen, auch wenn es eigentlich ja sowas wie eine optische Täuschung war, weil es so groß ja eigentlich nicht ist,
Eine Mama Morgana.
Ja, hat mir tatsächlich geholfen, auf dem Weg das so realisieren zu können.
Mhm. Werbung.
Du Bene.
Ariana.
Hast du eigentlich schon mal irgendwas im Leben gemacht oder ausprobiert, wo du vorher gedacht hast, oh nee, das ist gar nicht mein Fall, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann hast du es getestet und danach gedacht, das ist ja eigentlich total geil.
Außer Sex, meinst du?
Ja.
Habe ich tatsächlich, nämlich Sauce Bernaise. Ich bin großer Soßenfreund.
Gesundheit.
Ja, großer Soßenfreund bei allem, was so rote Soße, Bolognese, Ketchup und so, ne? Aber weiße Soßen, Mayo und so, gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber Sauce Bernaise hatte ich dann einmal, ich habe mir ein Steak bestellt, da war Sauce Bernaise dabei, wollte ich eigentlich nicht. Habe ich schon innerlich so, will ich nicht. Habe ich probiert, mega lecker.
Okay, das heißt, du hast es nicht bereut, dass du das gemacht hast?
Nee.
Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Erlebnis und witzigerweise hat es auch mit einer roten Soße zu tun, aber nicht fürs Essen, sondern mit meiner Periode. Wow. Ja. Und zwar, ich habe alle möglichen Hilfsmittel und Gadgets so im Laufe der Jahre benutzt und eine Freundin hat mir vor sehr, sehr vielen Jahren mittlerweile von Period Panties erzählt, also von Periodenunterwäsche. Und ich konnte mir das absolut nicht vorstellen. Ich glaube, mein Fehler war auch, dass ich mir eine ganz normale Unterhose aus Baumwolle vorgestellt habe, die dann Blut auffangen soll, was für mich wie ein absolut leeres Marketingversprechen klang. Ist natürlich ein Irrglaube, denn so sind Period Panties ja gar nicht aufgebaut. Dann habe ich mal eine ausprobiert und ich glaube, ich werde nie wieder was anderes benutzen. Also jetzt im Moment bin ich ja schwanger, deswegen bekomme ich meine Periode nicht. Aber danach werde ich sie auf jeden Fall wieder benutzen und es gibt auch Mama Panties. Erzähle ich gleich, was es ist. Erstmal, passend dazu, es könnte passender nicht sein, ist unser heutiger Werbepartner The Female Company. Das Beste, dazu kommen wir auch gleich nochmal, der The Female Company Shop ist im PMS-Sale und da bist du 50% reduziert. Und jetzt mal zum Kern der Sache. Periodenpanties. Die sind nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also was ihr da auf gar keinen Fall habt, davor hatte ich dann nämlich auch Angst, ist dieses Windelgefühl. Habt ihr nicht. Es ist wirklich, ich finde, so gut wie gar kein Unterschied zu normaler Unterwäsche. Ihr habt eine Tragedauer von so 8 bis 12 Stunden und, das finde ich faszinierend, kein Nässegefühl. Also du als Mann weißt ja eh nicht, wie das ist, wenn man so ungefähr einmal im Monat ein, wenn blutige Flüssigkeit den Körper verlässt.
Ich kenne das, wenn ich so vom Rad fahre, also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.
Wenn du dir das Knie aufgeschürft hast.
Wenn ich von der Arbeit mit dem Rad komme und so ein bisschen so, weißt du, so Arschwasser habe, da habe ich auch so ein bisschen so eine nasse Unterhose.
Ja, es ist ein bisschen anders. Also bei der Periode ist es ja so, dass du über einen Zeitraum meistens zumindest von ein paar Tagen halt, je nach blutender Person, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Blut verlierst und das irgendwie auffangen musst. Und ich finde, nichts ist doch naheliegender, als es mit dem aufzufangen, was man sowieso trägt, und das ist halt die Unterwäsche. Deswegen bin ich ein Riesenfan, weil man sich eben nichts einführen muss. Man hat keinen Fremdkörper in sich, sondern man zieht sich einfach eine urgemütliche Unterwäsche an und genau, kann dann da frei reinbluten. Je nachdem, wie stark die Periode ist, muss man sie halt entweder nach einer kürzeren oder einer längeren Dauer wechseln. Für alle Heavy Bleeder gibt es diese Panties auch in Ultra Strong und die haben dann, Achtung, sie haben nicht 142% mehr Saugkraft, nicht 143, nein, es sind 144% mehr Saugkraft. Und ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, während und nach der Schwangerschaft, dafür gibt es dann nämlich die Mama Panty mit Biobaumwolle und eingearbeiteter Sauglage. Die sind perfekt für Wochenbettfluss oder können auch einem so ein bisschen Komfort bieten bei einem Thema, worüber auch niemand redet, das ist Ausfluss in der Schwangerschaft. Von daher alle Daumen nach oben. Und ein kleiner Geheimtipp am Rand, wenn ihr die Mama-Panty habt von The Female Company, könnt ihr die auch einfach danach für die Periode weiterverwenden. Das ist alles natürlich ein Universum, wo du, Bene, nachvollziehbarerweise nicht so viel mit relaten kannst. Dein Redebedarf dabei ist eingeschränkt, aber du bist der Mann hier für die harten Fakten.
Genau, denn wir haben nämlich noch ein kleines Special extra für die Hörerinnen. Denn neben dem PMS-Sale, bei dem es ja bereits bis zu 50% Rabatt gibt, gibt es mit unserem Code TFC-MOMDAD10, und ich gehe da mal ganz genau ins Detail, nämlich das ist TFC.
Für The Female Company.
Genau, TFC-MOMDAD10. Ja, da gibt es nochmal 10% on top.
Ja, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Das heißt dann, dass nämlich manche Panties dann nur noch 12 Euro kosten.
Der Code ist bis zum 21. April 2024 gültig. Nach dem 21.04. könnt ihr den Code sogar bis Ende April weiterverwenden. Dann erhaltet ihr 12% auf den regulären Preis. Den Link und alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende. Genau. Aber ja, wir können ja mal, das letzte Mal haben wir vor knapp 3 Wochen aufgenommen, am Anfang Dezember, ich glaube am 2. Mittlerweile sind also, Achtung, Surprise, knapp 3 Wochen vergangen.
Sehr gut.
Und wir sind im 5. Monat.
Wir sind schon zusammen.
Und ich finde, wir können mal ein kleines Update machen, wie es uns geht und was so passiert ist. Vielleicht fangen wir mal an mit, wie es uns geht, was uns gerade so umtreibt. Wer fängt an?
Ich leg los.
Ja?
Das geht schneller bei mir meistens.
Ah, ja, okay. Ja.
es geht mir gut. Ich finde,
ja, dann
wir haben
würde ich jetzt.
Das hätte mich nicht gewundert. ich muss eine Sache sagen. Ich war ja nie so ein Weihnachtsmensch und so ein Weihnachtszeitmensch, aber irgendwie hast du mich da so hingetrieben. Also auch jetzt so regelmäßige Weihnachtsmarktbesuche machen mir Spaß.
Stimmt.
Und so. Also
ja,
irgendwie der Dezember irgendwie war jetzt irgendwie so ganz angenehm. Auch so irgendwie so, wir haben immer, also ich glaube auch, weil wir uns so ein, wir haben so einen guten Modus gefunden, so guten Weihnachtsmarktmodus. Also so eher häufiger, aber kürzer. Also jetzt nicht irgendwie so ständig 4 Stunden auf einem Weihnachtsmarkt in der Kälte stehen, sondern halt lieber mal eine Dreiviertelstunde.
So würden viele Leute auch ihr Sexleben beschreiben.
Zum Beispiel, ja.
Nicht
in der
so
Kälte
lange,
stehen?
Nicht so lange, oh, dafür öfter. Kurz und oft.
Kurz und oft, ja.
Ja.
Ja. Kurz und hohe Frequenz. Nee, aber ansonsten geht's mir gut. Also ich bin ja voll im Schwangersein angekommen, ehrlich gesagt. Ich gehe da voll drin auf.
Ich zieh das nach, ich laufe dir noch hinterher.
Ich gehe da voll drin auf in meiner Rolle. für mich ist es tatsächlich so, dass ich das, für mich dieses, also das positive Ergebnis, das ist gar nicht mehr relevant für mich. Für mich ist einfach wirklich so voll dieses Schwanger.
Das stimmt. Und ich könnte mir aber vorstellen, auch wenn ich so aktiv noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass mir das hilft, dass du das als so selbstverständlich hinnimmst und dich ja auch so verhältst, sage ich mal. Ja. Du verhältst dich da sehr selbstverständlich, dass es jetzt einfach so ist. Ja. Also nicht, dass es dazu gekommen ist, sondern jetzt bin ich schwanger, also für dich bin ich jetzt schwanger und das ist jetzt so und bleibt jetzt so und so ist es jetzt alles. Und
ja, aber auch der ganze Ablauf ganz normal ist. Also wir sind ja, wir fahren ja nicht mehr ins Kinderwunschzentrum. Wir fahren nur noch zur Gynäkologin oder zur Feindiagnostik oder irgendwas, halt so die Dinge, die alle machen.
Apropos, da könnte ich jetzt mal einen wortwörtlichen Schlussstrich unter die Rechnungen ziehen. Da können wir eigentlich in der nächsten Folge mal, das hatten wir, glaube ich, mal gesagt, dass wir das machen wollen, können wir einen sogenannten Abriss darüber machen, was wir am Ende bezahlt haben. Einen
Kassensturz.
Machen wir mal einen Kassensturz.
Das mal die Nüsschen zählen.
Ja, genau. Nee, aber kann ich total verstehen. Ja, und finde es ja auch gut, weil ich glaube, dass mich das ein bisschen erdet und mich das mehr irritiert. Also würde mich noch unsicherer machen, wenn du auch noch unsicher wärst, wo ich schon bin.
Quasi. Minus und Minus ergibt nicht immer Plus.
Nee, genau. Ja.
Wie fühlst du dich denn, Ariane?
Ja, ich habe so, so ein paar einzelne Sachen, die ich jetzt so hin und wieder bemerke. Zum Beispiel, also ich finde ja von diesen klassischen, wo man sagt so Schwangerschaftsanzeichen, also klar, diese Übelkeit habe ich.
Ja.
Was ich nicht so hatte, war diese Müdigkeit in der Frühschwangerschaft, aber da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass auch daran liegen kann, dass ich da arbeitstechnisch einfach wahnsinnig viel on the road war. Ja. Aber es gibt so ein paar Sachen. Stimmt, letztes Mal haben wir auch über Schwangerschaftsgelüste geredet, dass ich die auf jeden Fall habe, auch wenn das jetzt nicht ist saure Gurken mit Nutella, sondern eher so ganz komische Sachen, so Dosensuppe mit Nudeln oder Orangen und Mandarinen in Massen. Aber eine Sache, die ich im Moment bemerkt habe, ist, dass ich wahnsinnig emotional bin an so komischen Stellen. Also ich habe zum Beispiel eine Tierheimsendung oder eine Sendung, wo es genau so um Hunde ging und da ging es um einen alten, was ist das, ein Jack Russell Terrier oder so, der nicht vermittelt werden konnte und ein anderes Tierheim gezogen ist und der hat wahnsinnig getrauert.
Wie hieß der?
Habe ich vergessen.
Ja, schade.
Und der war, also der Tierheimwechsel, der hat dem echt schwer zu schaffen gemacht. Und dann war der da alleine in dieser Box oder in diesem Gehege oder was, an was die den da neu gewöhnt haben. Und dann haben die da eine Kamera aufgestellt und dann ist der da so rastlos rumgetigert und dann sind mir die Tränen gekommen, weil ich mir vorgestellt habe, die Pflegerin war auch total traurig, die ihn jetzt dahin übergeben musste, aber eine Langzeitstelle für Jimmy oder wie auch immer er hieß, war einfach nicht tragbar.
Und ist auch traurig.
Das ist auch wirklich traurig. Und da sind mir wirklich die Tränen gekommen. Und ich habe, ich höre wahnsinnig gerne den Podcast von Bushido und Anna Maria, seiner Frau. Wirklich, bin großer Fan. Und sie hat in deren Podcast erzählt, dass ihr Sohn, die wohnen ja in Dubai mittlerweile, und ihr Sohn wollte Geld mit in die Schule nehmen und hat halt gesagt, hier Mama, ich brauche 20 dubaianische Einheiten.
Dubaianische Euro.
Weiß gerade nicht genau. Und sie meinte, dass sie ihm aus Reflex das Geld geben wollte, bis ihr eingefallen ist, warte mal, das Essen zahlen die Kinder in der Schule mit so einer Karte oder irgendwie so.
Klar.
Wofür braucht er in der Schule Bargeld? Und dann hat sie ihn angesprochen und meinte, wofür möchtest du das haben? Und dann meinte er, ja, wir haben in der Schule einen Angestellten, der die Flure, glaube ich, putzt oder die Räume oder die Toiletten, auf jeden Fall einen Reinigungsfachmann, der in der Schule angestellt ist. Und er wollte das Geld mitnehmen, um ihm das zu geben.
Oh.
Ey, ich wollte gerade sagen, ich saß da vor dem Gerät, aber es war einfach mein Handy, wo dieser Podcast rauskam. Ich saß da und habe geheult, weil ich das so rührend fand. Und was ich sehr lustig fand, war, ich habe das dann bei Instagram geteilt, weil ich es irgendwie auch auf eine Art sehr unterhaltsam fand. Und es haben mir wahnsinnig viele Followerinnen, ich wusste gar nicht, was ich damit anstoße, geschrieben, bei was für Sachen sie in der Schwangerschaft geheult haben.
Genau, vielleicht wichtig zu sagen, das ist bei dir jetzt ja neu, ne? Also du bist sonst nicht so, weil zum Beispiel meine Schwester, ganz liebe Grüße, die braucht dafür keine Schwangerschaft. Die guckt, sieht eine Merci-Werbung und fängt an zu weinen.
Nein.
Doch.
Okay, das finde ich witzig. Also
Ich find's lächerlich. Ich find's lächerlich.
Nee, stimmt, genau. Nein. Ich bin normalerweise nicht so. Also ich bin schon emotional, aber ich würde jetzt nicht direkt bei dieser Geschichte mit der Schule und dem Sohn von Anna Maria Bushido, wollte ich sie gerade nennen, von Bushidos Sohn, hätte die bestimmt rührend gefunden, aber jetzt nicht unbedingt losgeheult. Mhm. War aber da so. Genau, stimmt. Und ich habe sehr lustige Zusendungen bekommen. Soll ich mal ein paar verlesen? Ich hab mir die extra abgespeichert.
Wie hat man das früher nochmal im Fernsehen genannt? Waren es Einsendungen oder waren das Zuschauer?
Zuschriften?
Zuschriften?
Zuschriften, Einsendungen, sowas in der Richtung, ja. Ganz viele Nachrichten bekommen von Followerinnen, die schwanger sind oder schwanger waren und die mir dann geschrieben haben, wobei sie geheult haben. Hier zum Beispiel eine Nachricht. Ich habe beim perfekten Dinner geheult, weil eine fremde Frau den Garpunkt vom Fleisch nicht getroffen hat. Das fand ich wahnsinnig lustig. Also das ist wirklich in seiner Absurdität, also man braucht es nicht erklären, das ist wie ein Witz erklären, kann man einfach so stehen lassen. Dann hier eine Nachricht. Ich habe mal geheult, weil sich ein Radiomoderator über Lukas Podolski lustig gemacht hat und er mir so leid tat. Finde ich auch wahnsinnig gut. Dann eine Sache, wo ich erschrocken war, dass es anderen auch so geht, weil das habe ich auch, aber tatsächlich mit dem Zusatz, nicht nur, wenn ich schwanger bin, pass auf. Ich habe letzte Woche geweint, weil auf der Autobahn beim Stau alle um mich herum den Warnblinker angemacht haben. Es hat mich einfach so gerührt, wie alle zusammenhalten. Und das Absurde ist, das habe ich vor Jahren auch schon mal in irgendeinem Podcast oder in einer Sendung erzählt, das habe ich auch ohne Schwangerschaftsstatus, dass wenn zum Beispiel alle eine Rettungsgasse machen, damit eine Feuerwehr durchkommt in der Stadt, also jetzt nicht, wenn man einen Riesenunfall auf der Autobahn sieht, dann bin ich eher geschockt und hoffe, dass es allen gut geht. Aber wenn jetzt in der Stadt, vor allem in einer Stadt wie Berlin, da die Sirene klingelt ja irgendwie alle 10 Minuten. Und wenn dann aber alle zusammenfahren und so, ja genau, das fühlt sich auch für mich an wie so zusammenhalten. Wir tun jetzt alle was dafür, damit der Rettungswagen da durch kann oder die Feuerwehr oder wer auch immer. Das rührt mich auch immer auf so eine ganz komische Art. Ja. Dann hat mir noch eine geschrieben, bei mir war es, wie traurig die Ponys auf der Beerdigung der Queen waren, weil ihr Frauchen verstorben ist. Ja. Das hier fand ich auch sehr lustig. Ich muss immer weinen, wenn am Busbahnhof Sternfahrt ist, dann fahren alle Busse gleichzeitig los. Dass sie dann gemeinsam gleichzeitig losfahren, rührt mich einfach so.
Busse?
Ja. Und ich kann es so verstehen. Ich stelle mir das vor, wie in diesem Film Cars, wo die Autos sprechen ja deswegen. Ja. Und wenn Busse dann so gleichzeitig in alle Richtungen losfahren. Ich kann es sehr gut verstehen. Ja. Dann hat mir noch eine geschrieben, ich habe ewig geweint, weil mir ein Glas runtergefallen war und die anderen Gläser würden sich bestimmt alleine fühlen. Auch ganz süß. Dann, das ist vom Absurditätslevel, finde ich, ungefähr wie die zwei Stories von mir selber. Während meiner Schwangerschaft habe ich einmal schrecklich geweint, weil meine beste Freundin einfach keine Haftpflichtversicherung abschließen wollte. Finde ich auch sehr gut. Dann, mein Mann hat mir mal zu viel Sojasauce zum Sushi eingeschenkt. Ich habe geheult, weil Sojasauce ja so teuer ist und er ist so verschwendet. Wir haben danach aber wieder gelacht. Auch süß, ich konnte nicht aufhören zu weinen, als ich an einer Fahrradprüfung an einer Grundschule vorbeigekommen bin und habe noch Wochen später beim Gedanken daran wieder angefangen zu heulen. Aber da denke ich mir so, das kann ich auch verstehen, weil dieser winzig kleine Parcours, diese kleinen Straßen, sind so ganz kleine Menschen auf diesen süßen kleinen Fahrrädern. Ich kann es sehr verstehen, dass man da vor Rührung weint.
Vor allem sind die in der Prüfungssituation.
Ja, das kommt noch dazu. So, und jetzt die letzten zwei. Ich musste mal heulen, weil es den neuen Schwangerschafts-BH nur in Schwarz und Weiß im Doppelpack gab, aber ich wollte doch gar keinen Weißen. Und die letzte, ich habe in der Schwangerschaft eine WDR2-Werbung für WDR2 gehört und habe geheult, weil ich es so emotional fand, wie sehr WDR2 die Menschen offensichtlich glücklich macht. Also ich liebe es sehr. Ganz, ganz tolle Reihe. Ja, und da habe ich halt das Gefühl, um zurückzukommen zu dem, wie es uns gerade geht und dass das gerade so eine Facette ist mit dem Emotionalen, dass das wirklich die Hormone sind, die da mit mir durchgehen. Mhm. Ich finde ja, oft kann man das als Person, die sich in dem Körper befindet, gar nicht so gut beurteilen. Deswegen möchte ich an der Stelle dich fragen und hier auch einen rechtsfreien Raum aufmachen. Du brauchst keine Angst haben vor Konsequenzen. Okay. Gibt es Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, das ist, macht sie jetzt oder das ist sie jetzt oder so ist sie jetzt, so verhält sie sich, weil sie schwanger ist?
Willst du mich in die Enge treiben jetzt hier? Nee, also wenn man jetzt so von den gängigen Klischees ausgeht, ne? Also so irgendwie Schwangere sind emotional, sind irgendwie leicht reizbar oder irgendwas, finde ich tatsächlich, dass mit der Emotionalität, dadurch, dass du mir das ja auch erzählt hast, das weiß ich nicht, ob mir das so aufgefallen wäre, aber ich finde, du bist eher ein eher in Richtung Emotionalität ruhigerer Mensch geworden und nicht, also du rastest jetzt nicht aus.
Also du hast nicht so... Nicht
und wenn,
so,
dann habe ich es vorher auch schon gemacht.
Ja, genau. Also entweder ich bin einfach abgestumpft oder nee, du hast nicht so Wutanfälle. Also irgendwie zum Beispiel, wenn man Filme guckt und dann ist eine Schwangere drin, die hat immer irgendwann einen Wutanfall und ist sauer. Irgendwie sowas. Irgendwie hier gibt es ja beim ersten Mal mit Catherine Hagel und Seth Rogen und so und wo da sagt er ihr dann, ich rede nicht mit dir, ich rede mit deinen Hormonen, weil die sich halt irgendwie streiten.
Ist sie schwanger da?
Sie ist da schwanger.
Ah, okay. Das,
beim ersten Mal ist sie schwanger geworden, ja. Also...
Okay, ah, das mal. Ist der Filmplot.
Das ist der, ja. Mhm. Und das muss ich sagen, bisher, hier, toi toi toi, ich klopfe auf Holz. Nee, bisher ist mir tatsächlich nichts an kompletten Außergewöhnlichkeiten irgendwie aufgefallen.
Ja.
Wenn man das jetzt so nimmt mit den Klischees. Aber vielleicht muss es ja, vielleicht ist es, eignen sich ja solche Klischees auch hauptsächlich gut für irgendwelche Filmplots.
Ja, also das mit diesem sehr nah am Wasser gebaut, nenne ich es mal, das ist mir aufgefallen. Und was ich gerade tatsächlich habe, was sich vielleicht einfach verlagert hat bei mir, ich habe gerade unfassbare Tiefs am Nachmittag und muss mich dann wirklich mehrmals die Woche hinlegen.
Ja.
Manchmal schlafe ich so 40 oder manchmal ruhe ich 40 Minuten, manchmal schlafe ich dann aber auch ein und stelle vor allem oder snooze den Wecker und zu Hochzeiten, nicht Hochzeiten, sondern Hochzeiten, ich wusste, dass du das weißt, ich kenne dich doch, schlafe ich dann einfach bis zu 2 Stunden.
Ja. Manchmal komme ich nach Hause von der Arbeit, du bist völlig verballert,
ja,
auf der Couch.
Und vor allem snooze dann aber auch schon irgendwie so 1,5 Stunden, ja. Wollte eigentlich schon viel früher aufstehen.
Stimmt, das ist es, du kommst dann auch nicht mehr hoch. Weil
nee, das ist ganz schlimm.
Ich komme irgendwie nach der Arbeit zu Hause rein und das Erste, was ich höre, ist dein Wecker. Und dann sehe ich dein Handy auf dem Tisch liegen und sehe, dass der Wecker aber schon auch seit 1 Stunde klingelt.
Ja, es ist ganz schlimm. Ich höre den auch kaum und bin dann wirklich wie im Delirium. Ich bin wie weggetreten. Und das hat, glaube ich, mit der Schwangerschaft zu tun, weil ich bin ja schon immer ein sehr müder Mensch gewesen, also dauerhaft müde, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe ein unfassbares Schlafbedürfnis. Also mein Körper braucht ein wahnsinnig hohes Pensum an Schlaf. Aber so krass, dass der Wecker klingelt und ich weiter schlafe und ihn entweder nicht höre oder zu müde bin, ihn jetzt auszumachen, das kenne ich eigentlich so von mir nicht und vor allem nicht so an mehreren Tagen die Woche.
Ja, vor allem nicht, also ich habe jetzt gerade nicht übertrieben mit 1 Stunde, also das ist schon mehrfach passiert.
Ja.
Ja, nicht, dass die Leute jetzt denken, oh, er hat 1 Stunde gesagt, man bestimmt einfach 3-mal gesnoozt. Nee, 1 Stunde klingelt der Wecker einfach und sie pennt.
Ja, ich weiß. Also da habe ich das Gefühl, vielleicht holt mein Körper sich das gerade, also holt er das gerade nach, weil das, wo es bei vielen Frauen, auch nicht bei allen, aber bei vielen Frauen typisch ist in der Frühschwangerschaft, ich dem das nicht geben konnte, weil ich halt auf Tour war und irgendwie gedreht habe und da ging das einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist was ich wahrnehme und es geht weiterhin halt nicht ohne die Übelkeitstabletten. Ich versuche ja zwischendurch immer mal wieder die wegzulassen, aber das funktioniert einfach noch nicht. Ich habe es jetzt auch so hingenommen. Ja, meinte meine Ärztin ja auch, also es schadet jetzt nicht, es wäre immer gut, immer mal wieder zu versuchen, das ohne durch den Tag zu kommen. Aber ja, es geht noch nicht. Und auch großes Highlight gewesen, ich war im Sanitätshaus, um mir Kompressionsstrümpfe anpassen bzw. ausmessen zu lassen. Auch ein Highlight, was ich so noch nie in meinem Leben erlebt habe. Hauptsächlich da können wir gleich noch zu kommen. Die sind hauptsächlich für einen Flug, können wir ja gleich drüber sprechen. Genau, und diese Kompressionsstrümpfe, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Da wird von den Beinen so komplett Maß genommen und die werden dann...
Mit einem Maßband, richtig? So wie beim Schneider, oder was?
Ja, genau. Die Beine werden komplett vermessen. So Knöchel, Umfang Wade, Umfang Oberschenkel, Hüfte, um die Knie, Länge der Beine und so weiter und so fort. Länge des Fußes, Breite des Fußspannes. Weil die auf deine Maße hin angepasst werden, weil die müssen ja genau den richtigen Grad an Kompression, also an Zusammendruck quasi haben. Und warum brauche ich die? Weil, wir hatten es glaube ich letztes Mal schon erzählt, ich wollte ja eigentlich noch einmal gerne wegfliegen mit dir als mein Angetrauter. Ach nee, bist einfach nur mein Freund.
Ein Bekannter von dir.
Ja, bist ein Bekannter.
Podcast-Partner.
Und ich hatte lange, als wir noch nicht wussten, dass ich, Achtung, ein positives Ergebnis haben werde, Australien geplant, beziehungsweise meine Cousine wohnt in Sydney mit ihrem Freund und die hätte ich halt wahnsinnig gerne besucht, aber war mir dann nicht mehr sicher, ob das in der... Also über meinen Geburtstag hatte ich es geplant im Januar, sprich dann ist es 6. Monat, ich glaube 21. Woche, ob ich dann da noch so fit für einen 26-Stunden-Flug bin. Deswegen haben wir uns jetzt für New York entschieden.
So.
Fliegen über meinen Geburtstag, da freue ich mich richtig drauf, richtig aufregend. Und es fühlt sich auch irgendwie so ganz, ich weiß nicht, so wie wenn man als Erwachsener ins Disneyland geht, glaube ich, weil so schwanger über den Geburtstag das letzte Mal alleine oder zu zweit reisen, New York, das ist irgendwie, es ist so crazy mit angezogener Handbremse, so fühlt sich das an. Ja, weil ich weiß, wir werden jetzt nicht bis nachts um die Häuser ziehen, wir werden jetzt nicht durch irgendwelche wilden Clubs tingeln oder so. Nee, wir werden wahrscheinlich einigermaßen zeitig ins Bett gehen und so Musicals uns angucken, ins Theater oder keine Ahnung, du willst so den Basketballspiel angucken.
Erwachsenenzeug halt.
Ja, genau, aber trotzdem halt mit diesem besonderen Touch, mit diesem Twist, weil es halt New York ist und weil es über meinen Geburtstag ist. Deswegen, also ja, es ist ein super schön. Nee, ich will gar nicht sagen Ersatzprogramm für Australien. Es ist auch an sich einfach eine tolle Reise, auf die ich mich sehr freue. Und da hatte meine Ärztin mir halt, die hatte ich vorher gefragt, extra bevor ich gebucht habe, ob ich das dann noch machen kann. Und sie meinte, ja, wenn du Kompressionsstrümpfe trägst und dir Heparin spritzt, also Blutverdünner gegen Thrombose, dann passt es auf jeden Fall. Ja. Ist ja kein allzu langer Flug, der dauert 8 Stunden, glaube ich. Ja, genau.
Genau, weil kann man ja vielleicht, wissen vielleicht nicht alle, es gibt ja so eine Grenze, wo man dann eigentlich nicht mehr lange fliegen soll als
Stimmt.
Schwangere.
Ne? Jetzt und weiß ich gerade gar nicht mehr, wo die ist, die Grenze. Die ist relativ spät. Ich glaube, 30. Woche oder irgendwie so.
Weiß ich auch nicht mehr. Aber das war halt auch so ein bisschen so der Anlass, weshalb wir das gerne nochmal machen wollten, weil man weiß ja dann auch nicht so genau, wenn das Kind dann da ist. Also irgendwann geht es in der Schwangerschaft nicht mehr. Wenn das Kind dann da ist, weiß man ja auch nicht genau, wie schnell man dann. Also ich kenne viele, die sehr früh schon reisen, aber dann eher so Mallorca-Flüge. Nee, so einfach so, eher so kürzere Flüge, ne? Weil weiß ja nicht, wie so ein Kind dann auch drauf reagiert.
Ja, und was halt auch noch ein Gedanke von mir war, klar, genau wie du gerade sagst, ich kenne auch super viele Leute, die dann früh mit dem Kind reisen. Man kann ja auch so ganz unkomplizierte Autoreisen machen.
Ich glaube, ich bin ganz früh das erste Mal nach Venezuela geflogen, glaube ich.
Was ist denn früh?
Weiß ich nicht, ich glaube irgendwie, also vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber laut meiner Erinnerung.
Mit 3 Wochen.
Na, so 4 Wochen oder so, glaube ich.
Nein, ich glaube, du liegst komplett falsch.
Das checken wir mit meiner Mutter nach.
Notier dir das bitte.
Ja,
weil
ich gleich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass deine Mutter dich mit 4 Wochen von Berlin nach Venezuela schickt.
Ich bin ja nicht alleine geflogen.
Ich weiß, aber trotzdem, das kann ich mir nicht vorstellen.
Bin weder selber noch alleine geflogen.
Als Pilot.
Fragen wir nach. Ich notiere mir das wirklich jetzt.
Ja, notiere dir das mal. Das würde mich nämlich auch interessieren. Aber was ich sagen wollte ist, genau, ich kenne auch viele Freunde und Freundinnen, die früh gereist sind und ihre Kinder mitgenommen haben. Und ich meine jetzt gar nicht, ich meine nicht mal Flugreisen nach Mallorca, sondern einfach, weiß ich nicht, mit dem Auto halt in 6 Stunden nach Bayern und da irgendwie in die Berge, in eine kleine Blockhütte oder an die Ostsee oder so. Aber was halt nicht geht, selbst wenn du ein super unkompliziertes Baby hast und ein ganz easy, entspanntes Kind, was viel schläft, du kannst nicht zu zweit abends ins Theater oder ins Kino oder so. Du kannst ins Restaurant gehen, wenn das Kind das mitmacht und wenn es für das Kind stressfrei ist. Aber was nicht geht, sind so Kulturveranstaltungen, wo keine Kinder erlaubt sind. Ja. Und das wollte ich einfach nochmal genießen quasi. Und genau, deswegen in New York mit dir mir Musicals angucken oder Theater oder das Basketballspiel, was du gerne sehen möchtest. Weil das sind ja wirklich Sachen, da habe ich früher immer auch diesen Klischeesatz gehört, wenn schon so Freundinnen von mir schwanger waren, dass irgendjemand um die rum immer gesagt hat, geht nochmal ins Kino, das könnt ihr für lange Zeit dann erstmal nicht mehr. Weil genau, auch wenn du ein sehr anpassungsfähiges Baby oder Kleinkind hast, wie auch immer Neugeborenes, es gibt Dinge, da kannst du Kinder nicht mitnehmen und das wird dann zu zweit erstmal nicht mehr möglich sein.
Swingerclub.
Und, ja, genau, zum Beispiel. Das machen wir ja auch, wenn wir dann zurückkommen in Berlin, wollten wir das nochmal machen dann, ne?
Dann,
in Zwanglos 3.
Ja.
Nee, aber das irgendwie, das klingt jetzt wahrscheinlich super dramatisch, aber langsam macht sich bei mir da schon so ein Gefühl von Verabschieden breit tatsächlich. Ich weiß, dass ich nicht nie wieder ins Musical und nie wieder ins Kino und nie wieder ins Theater gehen kann. Aber erstmal nicht.
Mhm.
Und irgendwie ist da bei mir so ein, dass ich das dann nochmal so ganz bewusst erleben möchte, bevor es dann eine Zeit lang erstmal nicht so ist. Ja, genau, deswegen. Wir haben New York gebucht über meinen Geburtstag, sind da eine gute Woche, freue ich mich sehr. Und an was gibt's ansonsten noch zu berichten? Ich habe jetzt schon mal angefangen, so ein bisschen hier mit Babyzimmerplanung.
Ja.
Da freue ich mich ja auch die ganze Zeit schon drauf.
Ich freue mich sehr darüber, wie sehr du dich darüber freust, weil das so ein bisschen von mir quasi an Last, die ich auch noch gar nicht verspürt habe.
Ich wollte gerade sagen, als ob du irgendeine Last verspürt hast.
Nee. Aber ja, kann man ja auch einfach ganz offen sagen, dass du da sehr große Freude dran hast.
Ich liebe das.
Ja. Und ich mich deswegen gar nicht so viel damit beschäftigen muss, außer immer hier so, wie heißt es bei Cäsar im Kolosseum, so Daumen hoch, Daumen runter. bei irgendwelchen Entscheidungen. Nee, finde ich auch schön.
Ja, und ich muss auch sagen, also als wir in diese Wohnung gezogen sind vor 3 Jahren, glaube ich, da war mein Hintergedanke ja schon, ja, mit, ich glaube, den behalte ich. Also auf dich bezogen, nicht auf den Schlüssel oder so. Und dachte
auf den Wohnung.
Auf den Wohnung. Und dachte, es wäre klug auf eine Art, K-L-U-K, schon nach einer Wohnung zu suchen, wo ein potenzielles Kind auch drin Platz hätte. Weil viele meiner Freunde und Freundinnen sind, als sie dann den Beziehungsstatus eingegangen sind, in so eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen, was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Aber wenn die Gegebenheiten es da nicht hergeben, musst du irgendwann mit einem Kind höchstwahrscheinlich umziehen, wenn jeder noch so ein bisschen seinen Raum haben will, wenn das Kind irgendwann wortwörtlich einen Raum haben will oder soll. Natürlich noch nicht ab der Geburt, aber genau. Und ich habe halt im Hinterkopf damals gehabt, da sind wir bei meinem typischen Kontrollthema, es begegnet uns an jeder Ecke, dass ich nicht, damals wusste ich ja nicht, dass es so lange dauert, dass ich nicht umziehen wollte und dann kurz danach klappt es und dann irgendwie, ach ja, ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder umziehen, wenn wir genug Platz haben wollen. Und ich dachte, diesen einen Umzug können wir uns ersparen und auch den ganzen Stress und alles, wenn wir direkt in eine Wohnung ziehen, wo wir die Möglichkeit haben, noch ein Kinderzimmer herzurichten. Und bitte keine Nachricht, mir ist absolut bewusst, dass kein Neugeborenes auf der Welt unbedingt ein Kinderzimmer braucht, aber ich finde es einfach super praktisch, wenn man so Sachen wie Wickelkommode und all den ganzen Kram, eine Kommode mit dem ganzen Kleiderzeug nicht im Schlafzimmer stehen hat, weil das gibt unser Schlafzimmer architektonisch einfach nicht her. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich möchte das auch nicht. Ich will nicht provisorisch das Schlafzimmer jetzt ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr mit einer Wickelkommode und irgendwie einer Babykleidungskommode ausstatten, sondern dann denke ich mir, nee, die 5 Meter, ein Raum oder 2 Räume weiter, das kann dann alles schön in das Kinderzimmer rein, dann hat es da seinen Ort. Und ich habe mich da jetzt schon so viele Jahre drauf gefreut, dieser Raum war eine absolute Abstellkammer, den jetzt einzurichten. Ja, du, habe ich eine große Freude dran.
Ja, ich glaube auch, dass bei den meisten, die dann irgendwie vielleicht zusammenziehen oder so, das nicht so am Wollen scheitert, sondern vielleicht auch irgendwie so am Können und an der Lage der Mietpreise und des Mietmarktes,
ja,
dass sie nicht sagen, ach du, komm, so ein Zimmer auf Reserve.
Nein, das stimmt, aber das Ding ist ja, dass es nur auf Reserve ist, das wusste ich ja nicht, das war ja nicht mein Plan. Ich hatte
ja genau,
gedacht,
der Plan war ja, dass
es zeitnah klappt.
Genau,
ja, ja, genau, deswegen, ja. Es ist einfach nur verzögert. Ich dachte, wir ziehen halt in eine Wohnung, wo ein potenzielles Kinderzimmer ist und das wird dann relativ bald auch genutzt. Ja. Dass es dann nicht der Fall war, da konnte ich jetzt nichts für. Ja. Und dann habe ich noch eine interessante Entdeckung gemacht, beziehungsweise Feststellung. Ich hab die ganze Zeit sowohl gesagt als auch gedacht, dass mein Bauch nicht wächst.
Ja.
Und ich finde es auch, also ich ziehe ja noch meine ganz normale Kleidung an. Ich musste noch nichts austauschen.
Normal hier mal in Anführungszeichen.
Wieso?
Also deines Styles wegen.
Wow. Nee, aber ich musste, es ist nicht so, dass ich meine Sachen nicht mehr tragen kann, weil die T-Shirts spannen oder ich irgendwie schon Umstandskleidung brauche. Zumindest im Moment nicht, außer dieser riesenhaften zeltmäßigen BHs, die ich tragen muss. Aber ich habe ja angefangen mit diesen Vergleichsbildern und das Krasse ist, wenn man die vergleicht, die Bilder über alle paar Wochen, dann sieht man es auf einmal und das finde ich so krass, weil wenn ich so vorm Spiegel stehe, dann denke ich, ich kannte bis jetzt immer nur so die Erzählungen von anderen Frauen und Freundinnen, die so ein ganz kleines Bäuchlein haben und schon so denken, sie hätten schon so einen Riesenbauch. Ich kannte es eher in die Richtung, dass alle schon viel mehr sehen, als da eigentlich ist.
Ja.
Oder dann später im 8., 9. Monat darüber lachen und sagen, oh mein Gott, da war ich im 4. Monat und dachte, ich hätte einen großen Bauch, das war ja noch nix. Und ich habe das Gefühl, bei mir ist es andersrum, dass ich die ganze Zeit denke, hey, da passiert irgendwie noch gar nichts, es sieht aus wie immer. Und wenn ich dann aber jetzt mir mal so die Bilder angucke, die ich im unregelmäßigen Abstand mache, da sehe ich dann doch, ach krass, doch, da hat sich doch schon was getan. Das T-Shirt, das spannt auf einmal.
Ja, und auch ja wahrscheinlich liegt es ja auch daran, dass du zum Beispiel sehr, sehr selten oder fast gar nicht so Sachen wie Jeans oder so trägst, ne? Ist ja irgendwie jetzt nicht so großer Bestandteil in deinem Kleiderschrank.
Bestimmt, ich trage eher, wenn dann Leggings, Kleider
und sowas, Dinge, wo es halt nicht so schnell auffällt, ne?
So ein Clownskostüm trage ich manchmal.
Ja,
dann habe
so
ich ja
ein Bunny-Kostüm
hast du? So ein Bunny-Kostüm habe ich. Dann habe ich ja dieses eine Pinguin-Maskottchen, diesen Anzug.
Mittwochs als Schreck?
Mittwochs bin ich immer Schreck, aber nur jeden ersten Donnerstag im Monat eigentlich. Mittwoch. Wow!
Und also wow. das möchte ich jetzt nicht auf dich beziehen, sondern nur auf mich, weil wir sind ja gerade auch mitten im Winter und mein Körper zum Beispiel, weil er erinnert sich in den Wintermonaten auch so ein bisschen wie eine anfängliche Schwangerschaft. Deswegen wäre mir das zum Beispiel bei mir zum jetzigen Zeitpunkt mitten im Winter auch noch nicht so aufgefallen, ob das jetzt wieder Winter ist oder ob ich schwanger bin.
Das bei mir oder bei dir?
Bei mir meine ich jetzt, weil es einfach Winter ist und das bei mir auch so eine natürliche Entwicklung ist.
Ah ja, ja, kann ich verstehen. Ja. War das abgeschlossen oder sollte ich da
abgeschlossen,
noch was
dazu sagen? Du kannst mir einen Coolio rüberwerfen. Coolio? Und dann, ja, cool, dann lass weitermachen.
Ja, eine Sache wollte ich noch sagen, die ich ganz emotional berührt aufgenommen habe, diesmal aber ohne zu heulen. Das fand ich einfach
schön. Okay,
wollte
gerade fragen, war das jetzt wieder so ein, ja.
Und dann können wir mal darüber reden, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Das war ja so, wie geht's uns, was geht gerade ab?
Wir sind immer noch bei, wie geht's uns.
Ja. Wir haben ja noch ein paar Dinge erlebt quasi, da können wir dann gleich mal zu kommen. Aber eine Sache, die ich so schön fand, und zwar eine Freundin von mir, die auch irgendwie in deinem Freundeskreis drin ist, eigentlich kommt sie aus deinem, jetzt ist sie in meinem, ist Zahnärztin.
Ich würde sagen, das ist meine Freundin. Du eigentlich.
Nee, es ist nicht die, es ist eine andere.
Ach so.
Ja, es ist eine andere.
Okay.
Du hast mehrere Zahnärztefreunde.
Ja, that's my thing.
Die hat sie ist Zahnärztin und die hat mir vor 2 Wochen oder so, Zeitpunkt ist eigentlich auch egal, hat sie mir gesagt, dass eine ihrer Patientinnen den Zahnarzttermin oder Zahnärztinnen-Termin bei ihr abgesagt hat und hat dann gesagt, sie hätte spontan einen Termin in der Kinderwunschklinik bekommen und muss deswegen den Termin bei meiner Zahnärztin-Freundin absagen. Und dann hat meine Freundin mir halt erzählt, dass sie ihr als Team quasi gesagt haben, dass sie ihr ganz, ganz doll die Daumen drücken und sie dann hoffentlich erst frühestens in 12 Wochen wiedersehen. Und ich fand das so schön. Doch jetzt, wo ich wieder drüber rede, kommen mir fast die Tränen, weil ich das wieder so süß, so rührend finde, wie empathisch auch Freundinnen werden, wenn sie bei einem selber so eine Behandlung mitbekommen, dass das nochmal eine ganz andere Awareness für dieses Thema schafft. Und ich, also das ist eine sehr empathische Person, diese Freundin, und ein sehr einfühlsamer Mensch. Und ich glaube, dass die immer empathisch darauf reagiert hätte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dadurch, dass sie bei unserer Behandlung so nah dran war, hat sie nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Und wie sie mir dann so ganz stolz auch irgendwie gesagt hat, wie sie dann darauf reagiert hat und dass sie der so von Herzen alles Gute gewünscht haben und dass sie hoffen, dass es klappt, weil sie jetzt bei uns gesehen hat, was das mit einem macht und was das für, wie viel an so einem Termin dranhängt, hat mich einfach richtig berührt, weil ich glaube, wir das auch lange Zeit nicht hatten, auch als wir im Freundeskreis nicht drüber gesprochen haben und als wir dann drüber gesprochen haben, als wir trotzdem die einzigen auf weiter Flur waren, denen es so ging, und jetzt so zu sehen, dass Freunde und Freundinnen aus unserem Umfeld, ich sag's jetzt mal abstrakt, ihr Verhalten anderen gegenüber ändern, weil sie auf einmal sensibilisiert, weil sie für dieses Thema auf einmal sensibilisiert sind. Das ist ja auch, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Ja. Und das hat mich einfach echt berührt, muss ich sagen, dass sie mir das so erzählt hat. Ja, finde ich auch. Fand ich sehr schön.
Aber ist ja auch eine liebe Freundin von mir.
Das ist eine liebe Zahnärztin. Eine aus deiner Sammlung der Zahnärztinnen. Ja. So, ich finde, jetzt können wir mal weitermachen, was in der Zeit so passiert ist. Immerhin befinden wir uns mittlerweile im 5. Monat. Wir hatten einen Ultraschall, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob wir den in der letzten Folge noch erzählt haben. Sonst müsst ihr da einfach jetzt mal ganz kurz durch. Der liegt jetzt nämlich schon eine Weile zurück. Das war aber nicht das Ersttrimester-Screening, sondern Ultraschall danach bei unserer normalen Ärztin.
Meine Ärztin eigentlich, ne?
Auch deine Ärztin. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall, du hast es vorhin schon angedeutet, da hat man die Wirbelsäule gesehen. Ja, das war kurz nach diesem Ersttrimester-Screening, also es müsste die 13., 14. Woche gewesen sein. Und das Absurde war, dass es von den Umrissen her ein kleiner, kompletter Mensch war. Mit Armen, Beinen, aber wirklich ja als Mensch erkennbar, der dann auch noch in dem Moment Schluck auf hatte. Ja. Und das war so verrückt. Der hat so ganz komische, druckartige Bewegungen mit dem Kopf gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, was macht der da? Und dann meinte sie, der hat Schluck auf. Und ich habe das schon oft in der Theorie so gehört. Wahrscheinlich habe ich es auch in irgendwelchen Filmen gesehen. Aber das war für mich was absolut Klischee-mäßiges. So wie du das gerade mit diesem Ausraster aus dem Film erzählt hast, war so, ja, man macht einen Ultraschall, das Baby hat Schluck auf. Ja, klar, wer es glaubt, so.
Ja.
Und das dann zu sehen, das war sehr verrückt, ja.
Jetzt war es so komisch, weil es ja wieder dieses, das sieht so groß aus auf dem Bildschirm und dann sieht man halt wirklich die Maße und es ist einfach winzig, 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 winzig klein.
Genau die Erfahrung habe ich im Leben schon oft bei anderen gemacht, aber es war halt gar kein Ultraschall im Gespräch.
Sehr gut, Ariana, sehr
ja.
gut.
Und was ich auch krass fand, war, da haben wir letztes Mal, glaube ich, aber schon drüber geredet, über das mit diesem Treten, weil man hat auf dem Bildschirm die Kicks gesehen, als sie den Ultraschall gemacht hat und ich habe nichts gemerkt und das war ganz komisch. Da habe ich sie auch gefragt, wie kann das sein, dass ich ihn gerade auf dem Ultraschall treten sehe, aber das nicht merke? Ja genau, und dann hat sie halt auch nochmal erklärt und meinte, der ist einfach noch nicht kräftig genug, der wiegt ja nur ein paar hundert Gramm. Und es ist einfach wahnsinnig gut geschützt da von innen. Da liegt
und
ja
noch sehr viel
ja,
Platz. Und noch sehr viel Platz.
Sehr viel Platz, aber es sind vor allem sehr viele Schichten auch dazwischen. Es dauert einfach noch, bis der so viel Kraft hat, dass man es halt auch wirklich durchmerkt. Das hat sich mir dann tatsächlich erklärt, weil das für mich wirklich rätselhaft war, wie man so ein 10, 11, 12 Zentimeter großes Kind in sich, das ist ja so ein kleines Schullineal fast.
Na, was sind... Nee, 30
15,
sind die.
15, nein, so die Kleinen sind 15, genau.
Ja, stimmt.
Und wenn
wie ein
das,
halbes Subway-Sandwich.
Ja, genau. Und das kommt ja da fast ran, wie man sowas nicht spüren kann. Aber klar, wenn es nur ein paar hundert Gramm sind und das einfach noch gar kein, nicht viele Muskeln hat und so wie so ein labbriger kleiner, wie heißen die, Axolotl, diese komischen nackten Eidechsen, das kann man natürlich nicht spüren. Vor allem, wenn da noch so viele Schichten, Muskeln, Fett, bei mir natürlich super wenig Fett, ganz, ganz viele Muskeln. Das sind ja Muskelberge bei mir überall.
Ja, ja.
Und da muss ja ein Kind erstmal durchkommen. Ich bin ja wahnsinnig durchtrainiert.
Das ist ja wie ein Kampf gegen Stahl.
Ja. Ja, das ist passiert. Dann haben wir unsere, kann man glaube ich jetzt so sagen, unsere Wochenbetthebamme kennengelernt.
Ja, stimmt, das war auch schön.
Genau.
Das war nett.
Ich habe mich nämlich kurz davor zur Geburt angemeldet beim Krankenhaus unserer Wahl, habe dort angerufen und die haben mich jetzt telefonisch hochoffiziell aufgenommen und haben gesagt, dass ich in der 22. Woche, also kurz nachdem wir dann aus New York wiederkommen werden, nochmal anrufen soll und dann macht man wohl einen Termin zur Schwangerenberatung, hat sie gesagt.
Mhm.
Ich glaube, dass man da so die Geburt durchspricht und so.
Ah, okay.
Ich weiß nicht,
wahrscheinlich den Ablauf dann, wie das...
Ja, aber Schwangerenberatung war für mich ein total irritierender Begriff. Ich habe auch nochmal gefragt, ob ich es richtig verstanden habe und da meinte sie, ja genau, Schwangerenberatung, aber es war mir zu unangenehm dann zu fragen, was das bedeutet, weil ich so dachte, das klingt wie... wenn man gerade schwanger geworden ist und dann irgendwo sich beraten lässt.
Ja.
Aber nee, es ist ja dann, geht ja schon eher Richtung Geburt. Genau, ja.
Da würde der Begriff Geburtsberatung Sinn
ja,
geben.
Eben. Deswegen, so ganz habe ich es nicht
verstanden.
Aber
es ist auch eine Beratung für eine Schwangere, also weiß ich nicht.
Stimmt, stimmt. Vielleicht bezieht sich das ja nicht auf die Schwangerschaft, sondern darauf, dass eine Schwangere beraten wird. Du hast absolut recht, Bene. Gut, dass ich dich habe.
Ja.
Jetzt
wärst du auch nicht schwanger.
Ah, die Ärztin in der Kinderwunschklinik, die hatte da schon auch einen großen Anteil dran. Und bei uns gibt es noch eine kleine besondere Situation und zwar, ich wusste mein, da kann man auch wirklich wieder sagen, halbes Leben ist übertrieben, aber ein sehr, sehr, für einen sehr, sehr großen Teil dieser ganzen Kinderwunsch-Angehensgeschichte konnte ich ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das Praktische war, dass ich bei all meinen Freundinnen immer so schon so gucken konnte, mit was machen die gute Erfahrungen, mit was machen die nicht so gute Erfahrungen. Und das, was ich rausgefiltert habe, ist bei den meisten meiner Freundinnen zumindest, aber da kann natürlich jede eine andere Erfahrung machen, dass dieses, also keine feste Hebamme, oder das muss man vielleicht einmal erklären, ich weiß nicht, ob vielleicht auch Leute
erklär's
kennen, die
mal,
das noch nicht wissen,
mal.
Ja, und zwar... Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen zu gebären. Du kannst eine Hausgeburt machen, ins Geburtshaus gehen. In Deutschland der gängigste Weg ist in einem Krankenhaus, in der Klinik. So bringen die meisten Frauen ihre Kinder zur Welt, rein statistisch. Und dann kann man entweder einfach mit den diensthabenden Hebammen die Geburt machen. Ich glaube, dass auch nicht nur inoffiziell, sondern offiziell hauptsächlich die Hebammen die Geburten machen und Arzt/Ärzte nur dazukommen, wenn es Komplikationen gibt oder um zwischendurch einmal zu checken. Aber ich glaube, hauptsächlich sind Hebammen diejenigen, die die Geburt leiten und mit der Gebärenden durchführen. Genau, und entweder man geht dann ins Krankenhaus und ja, hat dann die Hebamme oder die Hebammen, die dort gerade Dienst haben, die dann natürlich wechseln nach, keine Ahnung, 8-9 Stunden, wann die Schicht vorbei ist. Und das Alternativprogramm wäre, man bringt sozusagen seine eigene Hebamme mit, die sogenannte Beleghebamme. Dafür muss man vorher sehr früh, in den meisten Fällen noch, ja, im besten Fall vor der 12. Woche mit positivem Schwangerschaftstest, sagt man manchmal so, ironisch, ist aber gar nicht mal so abwegig, sich anmelden bzw. anfragen und sagen, man hätte gerne eine Beleghebamme. Mhm. Und diese Beleghebamme, die blockt sich den Zeitraum um den errechneten Geburtstermin, ich glaube 2 Wochen davor und 2 danach oder so, also ein Zeitraum von ungefähr 4-5 Wochen und hat in diesem Zeitraum Rufbereitschaft. Das heißt, die hat Tag und Nacht ihr Handy an und wartet nur darauf, also nicht nur darauf, aber sie ist Hab-Acht-Stellung, weil sie jederzeit damit rechnen muss, dass bei dir die Geburt losgeht oder bei der Frau, bei der Gebärenden die Geburt losgeht und dann begleitet sie die komplette Geburt von Anfang bis Ende. Mhm. Ich glaube, ein Teil davon zahlt die Krankenkasse und den Rest muss man privat dazu bezahlen und hat dafür dann aber jemanden, den man vorher schon kennenlernt und der einen wirklich die ganze Zeit begleitet. So. Und für mich als absoluten Kontrollfreak und absolute Geburtspanikerin war schon immer oder solange ich denken kann, klar, ich möchte eine Beleghebamme, auch weil, ja, ist jetzt wahrscheinlich zufällig, aber meine Freundinnen, die ohne Beleghebamme geboren haben, die haben nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ich möchte da auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber es war immer mal eine Hebamme dabei, die nicht ganz so einfühlsam war oder die mal einen blöden Spruch gedrückt hat oder oft ist es ja auch so, dass es gar nicht so persönliche Dinge sind, sondern die haben eine unfassbare Verantwortung, müssen sich manchmal um mehrere Frauen gleichzeitig kümmern oder mehrere Hebammen, die mehrere Frauen betreuen und natürlich würden die niemals eine Frau an einem wichtigen oder brisanten Punkt der Geburt alleine lassen, aber trotzdem kann es auch passieren, dass sie immer kurz zu einer anderen Geburt oder zu einer anderen Gebärenden gehen müssen. Und ja, das sind alles so Faktoren, wo ich dachte oder denke, dass die bei mir die Unsicherheit und die Angst noch viel größer machen und ich deswegen einfach immer den Wunsch hatte, eine Beleghebamme.
Na, gerade auch, weil du ja in einer so krassen Ausnahmesituation bist bei einer Geburt und dem ganzen Prozess von einer Geburt.
Aber das betrifft ja alle eigentlich. Ja, aber das finde ich ist, was ja alle Gebärenden haben. Was bei mir so speziell ist, ist diese krasse Panik davor und diese Angst vor diesem Kontrollverlust. Ich würde nicht sagen, dass so pauschal, dass jede Frau unbedingt, also es wäre natürlich wünschenswert, dass jede Frau eine Beleghebamme hat, aber wenn ich so mich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis umgucke, dann wollen das gar nicht alle. Mhm. Also ich glaube, dieses Bedürfnis des, ja, also wenn, ja, es ist tatsächlich so, wenn ich so an die Frauen und Freundinnen und Bekannte denke, die ich kenne, da sagt nicht jede, dass das für sie eine Priorität ist, dass sie sich das wünscht. Und dieses mit besondere Situation und Ausnahmesituation, das betrifft ja alle, aber nicht alle haben so Panik wie ich.
Okay.
Das würde ich sagen, ist der Unterschied. Und die Panik ist ja bei mir wirklich riesig da vor der Geburt. Ja, genau, weswegen ich einfach schon immer wusste, ich will jemanden haben, den ich auch vorher schon kennenlerne, wo ich dann so ein Vertrauensverhältnis schon aufbauen kann und weiß, das ist die Uschi, die habe ich jetzt schon 3-mal getroffen, mit der Uschi habe ich mich schon drüber unterhalten, was brauche ich bei der Geburt, wovor habe ich Angst und wenn die Geburt dann losgeht und ich weiß, ich rufe jetzt die Uschi an und nicht, ich gehe ins Krankenhaus und mal gucken, wer da so ist und ich merke dann, oh, da stimmt die Chemie ja gar nicht, das gibt mir schon mal ein riesiges Sicherheitsgefühl. Mhm. Genau. Und für mich war, oder für uns ja auch klar, dass wir in dieses eine bestimmte Krankenhaus gerne wollen und wie es der Zufall leider so will, ist nur noch eine Beleghebamme, also nee, das ist jetzt nicht das Blöde, dass diese Beleghebamme nur frei ist, das ist eigentlich ganz toll, aber, das ist wirklich so absurd, die geht genau einen Tag nach meinem errechneten Geburtstermin, hat die Urlaub. Hm. Und dieser Urlaub ist fest gebucht, genommen, wie auch immer. Und die soll den natürlich auch gar nicht verschieben jetzt meinetwegen, aber
wäre schon gut.
Das wäre schon nett, ehrlich gesagt. Nee, aber wir haben uns jetzt einfach dazu entschieden, das zu machen, weil das die einzige Chance ist, in diesem Krankenhaus.
Genau, muss man nicht dazu sagen, dass Beleghebammen ja immer krankenhausgebunden sind, ne?
Stimmt, genau.
Das ist nämlich, man kann jetzt nicht einfach reinlaufen und sagen, so Freunde, macht mal Platz, hier komme ich und meine Hebamme. sondern man ist, genau. Also die Hebammen sind krankenhausgebunden.
Genau, man kann jetzt nicht einfach sagen, man gibt mal bei Google ein Beleghebamme Berlin und dann telefoniert man 100 ab und fragt, ob eine davon Zeit hat und dann sagt man, und du kommst mit in meinen Koffer und ich nehme mich dann mit ins Krankenhaus, sondern man muss bei dem Krankenhaus anfragen, wenn man im Krankenhaus gebären möchte natürlich nur, und dann da gucken, ob es Kapazitäten gibt an Beleghebammen. Ja, dieses ganze Hebammen-Thema, vielleicht besprechen wir das nochmal. Ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil da ja so viele, es gibt so viele Facetten mit schlechter Bezahlung, Hebammenknappheit oder wie auch immer man das nennt. Ja, ist auch.
Dazu habe ich vielleicht eine sehr dumme Frage, vielleicht aber auch nicht.
Wie schreibt man Hebamme?
Nee, aber gibt's nur weibliche Hebammen?
Gut, danke, dass du fragst.
Oder gibt's auch Hebammus?
Hebammus, das interessiert mich ja. Sowas immer wahnsinnig und dann gucke ich das ja immer nach. Habe ich mal nachgeguckt. Ich habe die Zahl vergessen. Das ist jetzt blöd, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, entweder gibt es 5 oder 5.000, aber es sind entweder 2 oder 20 in Deutschland männliche.
Männliche Hebammen. Ja. Heißen die, weil eine Amme ist ja...
Geburtshelfer, glaube ich, heißen die dann. Genau.
Ah, okay.
Oder vielleicht, es kann sogar sein, dass es nur einen gibt, aber es ist unter 21. Nee, ich glaube tatsächlich, ist eher 1 oder 2. Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Weil, witzig, dass du sagst, ich habe mich genau das natürlich auch schon mal gefragt. Ich schaue das jetzt mal nach. Ungestützte Fakten. Ach krass. Ja, da lag ich doch gar nicht mal so fern. Laut dieser Seite, die ich hier gerade gefunden habe, die ich weiter nicht nennen werde, sind es 22.
Also auf jeden Fall unter 21, wie du gesagt hast.
Knapp über 21. Ja, 22 gibt es wohl. 22 männliche Hebammen in Deutschland. Entbindungspfleger, so heißen die. Ja, super interessant. Es gibt hier ein paar Dokus und Podcast-Sendungen darüber oder Podcasts darüber. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, genau, das ist auf jeden Fall die Situation und das Thema bei uns. Und also jede, die sagt, brauche ich nicht, möchte ich nicht, wie auch immer, ist es natürlich freigestellt. Das ist nichts, was ich irgendwem aufzwingen will. Ich glaube, dass das was ganz Wunderbares ist und eine unfassbare Unterstützung bei der Geburt ist und auch sehr unterstützend sein kann, schon ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber wie gesagt, es gibt eine Hebammenknappheit, falls das der Fachbegriff ist. Es kann sich, glaube ich, oder höchstwahrscheinlich auch nicht jeder leisten, diese Zuzahlung, die man für diese Rufbereitschaft dann zahlt. Und es sind einfach in vielen Krankenhäusern gar keine mehr verfügbar. Mhm. So, genau. Deswegen ist das natürlich auch nicht selbstverständlich. Und die Betreuung danach wiederum bei einer Hebamme, die ist, glaube ich, nee, die ist nicht verpflichtend. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, weil die Beleghebamme in dem Krankenhaus, wo wir hingehen werden, die macht keine Wochenbettbetreuung. Die macht halt nur Vorsorge und Geburt, aber die macht nicht die Wochenbettbetreuung. Und als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, um jemanden in Berlin zu finden, bin ich auf super viele Foren gestoßen. Und es ist echt interessant gewesen, das sich mal so ein bisschen durchzulesen, was so unterschiedliche Frauen für Haltungen und Einstellungen zu Hebammen haben. Mhm. Weil da sind dann manche dabei und das sind jetzt nicht 60-jährige Frauen, die irgendwie ihre Kinder vor 30 Jahren bekommen haben, sondern das sind um die 30-Jährige, die jetzt in den letzten Jahren ihre Kinder bekommen haben und dann halt in irgendwelchen Foren sich rumtreiben und die dann schreiben, also ich habe 2 Kinder, ich habe bei meinem ersten Kind schon keine Hebamme gebraucht, ich werde auch bei meinem zweiten keine. Das, was sie machen, das kann mir auch meine Ärztin erzählen, das erzählen mir auch im Krankenhaus. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde diesen Hebammenberuf, man kann sich auch mal ein bisschen damit beschäftigen, ich finde den unglaublich wertvoll und wichtig. Und ich finde auch, erstens schließt sich das nicht aus mit einer Betreuung durch einen Arzt oder eine Ärztin. Und ich finde, dass sich das auch ergänzen kann und dass Hebammen oft ja, nochmal so einen Bereich abdecken, den man eben nicht, finde ich, von einer Ärztin oder einem Arzt abgedeckt hat.
Nee, gerade nach der Geburt, der Bereich, wo man ja, plötzlich in diesem neuen Leben, mit diesem neuen kleinen Lebewesen, was hauptsächlich aus Fontanelle besteht, irgendwie zu Hause ist und man einfach Hilfe hat von jemandem, jetzt nicht nur Hilfe im Sinne von eine Haushaltshilfe, die da irgendwie den Laden wuppt.
Nee, das ist eine Hebamme,
sondern einfach wirklich jemand, der einem beibringt, wie das geht.
Ja.
Also so sehr ich ja auch auf Natur vertraue und mir denke, das haben schon viele vor mir geschafft, das schaffe ich auch. Aber trotzdem, so ein paar, ich glaube, man kann sich da auch vieles erleichtern, wenn einem das einfach mal von Anfang an richtig gezeigt wird. Also
ja.
Man nicht erstmal 7-mal probieren muss, wie rum diese Windel jetzt sein muss, oder jetzt ganz blöde gesprochen, sondern einfach so, okay, ey, da gibt's einfach Handgriffe, die machen dir das Leben so viel einfacher.
Doppelten Rittberger,
einfach so ein, ja, so ein Twist auf die Wickelkommode drauf. Nee, aber einfach so eine Sache, dass man sagt, okay, es gibt einfach Profis in diesem Bereich.
Double Flip ins Bett.
Ja. Profis im Bereich. Und da bin ich wieder total gewillt, Hilfe anzunehmen.
Absolut. Und zeig mir mal die Ärztin oder den Arzt, der oder die nach der Geburt alle 2 Tage zu dir nach Hause kommt, guckt, ob es dir gut geht und dir im Zweifelsfall auch noch Unterstützung geben kann, wenn es mit dem Stillen zum Beispiel nicht klappt. Also ich finde dieses Argument so, ja, da kann ich auch meine Ärztin fragen, brauche ich keine Hebamme für, weiß ich jetzt nicht. Also ich persönlich sage, sehe ich nicht. Was ihr draus macht, ist eure Sache. Nee, aber genau, deswegen war es mir total wichtig, eine Wochenendhebamme, wollte ich gerade sagen. Das bräuchtest du manchmal.
Die bräuchte ich.
Nee, eine Wochenbetthebamme zu haben. Und ich habe einfach tatsächlich ganz wie ein normaler Mensch. Als wäre ich ein normaler Mensch aus dem Volk.
Manchmal kommt das so durch.
Ja, dir. Genau. Ja. Da will ich auch mal spüren, wie ist es so, unten an der Basis zu sein. Ja. Und dann habe ich einfach mal in dieses Internet eingegeben, Wochenbetthebamme Berlin.
Echt, ja?
Ja.
Krass.
Plus unseren Bezirk und habe dann die ich gefunden habe, angeschrieben. Und das war sehr witzig, weil die, ich glaube, es war sogar die erste, die sich zurückgemeldet hat. Das war wirklich lustig. Die hat mich angerufen, ich hatte meine Handynummer angegeben. Und dann hat sie, ich weiß nicht mehr, wie sie es gefragt hat, aber sie hat gefragt, ob das ein Scherz ist oder eine echte Anfrage. Und ich war ganz irritiert. Und dann hat sie gesagt, dass sie am Tag davor auf dem Fahrrad saß und sie hat einen Podcast gehört. Und als nächster Podcast ging, weil die Folge zu Ende war, automatisch so Spotify-werbetechnisch mäßig oder so. Einfach manchmal, wenn man einen Podcast hört und der ist vorbei und man hat auf Shuffle oder was weiß ich gestellt, dann werden einem ja ähnliche Podcasts aus dem gleichen Themenbereich vorgeschlagen. Ja. Und dann ging einfach eine Folge von uns los. Und sie saß auf dem Fahrrad, hatte Kopfhörer drauf und da hatte jetzt nicht die Hände da auf Stopp zu. Und dann hat sie sich die Folge halt angehört. Und dann meinte sie, am nächsten Tag hatte sie meine Anfrage im E-Mail-Fach. Und sie hat halt natürlich eine Folge gehört, in der wir noch in der Kinderwunschbehandlung sind. Und wo es noch nicht geklappt hat. Und deswegen war sie total irritiert und dachte, das wäre vielleicht eine Art Marketingmaßnahme.
Ja, so richtig getargetet.
Ja, so von Spotify getargetet, weil sie den Podcast gehört
richtig
hat.
Richtig spitze Zielgruppe.
Ja, wirklich. Dass sie jetzt so eine Werbemail bekommt mit so einer formulierten Anfrage. Und also ich fand es wahnsinnig lustig, weil ich die Irritation durchs Telefon, ich habe sie im Telefon gesehen, die Irritation.
Und dann war sie so kurz davor, dich zu beschimpfen und zu sagen, rufe sie nie wieder an.
Ja, ich melde sie als Spam-Anruferin. Ja. Nee, und dann haben wir waren uns am Telefon sehr sympathisch. Haben wir einen Kennenlerntermin gemacht, den haben wir drei zusammen bestritten.
Ja.
Und es war ein ganz tolles Kennenlernen und wir haben so ein paar Fragen geklärt, wie so eine Betreuung dann aussieht und waren uns super sympathisch. Und das Absurde war halt, ich habe die halt wirklich einfach übers Internet gefunden, jetzt nicht über Empfehlungen, dass während des Gesprächs rauskam, dass sie aus unserem Freundeskreis 2 Kinder betreut hat. 2 Babys. Einer aus meinem und einer aus deinem Jungsfreundeskreis, ein Kind, was dir sehr nahe steht. Mhm. Völlig absurd, ja. Aber das sind ja auch Sachen, auf die kommt man ja nicht, ich bei meinen Freundinnen, wenn man dann so das gleiche Thema hat und über Geburt und Kinder spricht, vielleicht noch. Aber wenn das Kinder sind, die dann schon so, und das war ja der Fall, die so 4, 5, 6 Jahre alt sind, da weiß man ja dann nicht, wer die Hebamme von denen war. Mhm, wenn das so im Gespräch rauskommt,
lustig. Aber auch gleich wieder so ein Faktor, der mir auch wieder so ein gutes Gefühl macht. Irgendwie.
Ja, total, genau. Ja.
Also vor allem, wenn man dann, wie ich am nächsten Tag dem Freund quasi sagt, witzig, wen ich gestern getroffen hat, und dann die erste Reaktion, oh Mann, oh, die ist so cool und so.
Ja, das war bei mir auch so.
Dann ist so, okay, sehr gut, das war auch unser Gefühl. Und ich sage, seid vorsichtig mit der.
Die hat ein massives Drogenproblem.
Naja, man nennt sie nicht umsonst die Babyfallenlasserin. ist die Reaktion, die wir gekriegt haben, deutlich schöner, wenn einfach so direkt ein total freudiges, oh Mann, ja, die ist so cool, kommt. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt.
Ja, total. Und es war wirklich so, dass sich danach, nach diesem Kennenlernen, in meinem Kopf war also ein riesengroßes To-Do abgehakt irgendwie, weil es ja auch einigermaßen spät war. Ich habe halt mich am Anfang, obwohl ich diesen Satz kannte mit am besten mit positivem Test schon nach Hebammen suchen, habe ich mich nicht getraut, weil ich irgendwie immer Angst hatte, dass es weg ist irgendwann. Und ich habe mich einfach nicht getraut und dachte, das wäre wie ein schlechtes Omen, wenn ich jetzt schon nach einer Hebamme suche. Und ich habe mich dann schon einigermaßen spät dran gefühlt und habe mich einfach total gefreut, jemanden zu finden. Erstmal Punkt eins, jemanden zu finden. Und dann noch jemanden, wo wir beide so ein gutes Gefühl haben, wo die Chemie so krass stimmt. Voll. Weil nicht, dass ich das verurteile, auf gar keinen Fall. Aber ich habe auch einige Freundinnen, die von Hebammen betreut werden, zu denen, die ein, ja, ich würde es jetzt fast als professionelles Verhältnis bezeichnen haben, die dann halt vorbeikommt und denen auch Ratschläge gibt, aber die haben ein distanziertes Verhältnis. Das ist so wie ein Verhältnis zu einer Ärztin oder sowas. Und bei uns war ja gleich wie so ein freundschaftliches Verhältnis. Die ist ja jetzt auch alterstechnisch nicht so weit von uns weg.
Von mir.
Aber trotzdem sehr erfahren. Und es ist einfach richtig schön. Das ist fast, ich freue mich schon fast auf die Zeit, wo die uns dann so begleitet und ja, uns hilft so in der Anfangszeit.
Voll, weil dieses erste Treffen, was wir mit ihr hatten, das haut nämlich so voll in so eine Kerbe, die ich für mich entdeckt habe, nämlich so ein neues Attribut von wie ich Treffen bewerte. Und bei mir ist jetzt in letzter Zeit ganz oft, dass ich schöne Treffen mit Freunden oder irgendwas, dass für mich das Attribut, was dieses Treffen bezeichnet, gemütlich ist. So gemütlich. Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, er war super gemütlich. So, das ist für mich gerade das Nonplusultra.
Ja,
und das Treffen war auch total gemütlich und deswegen auch so ein bisschen, kann ich sehr gut verstehen, was du meinst mit, du freust dich auf die Zeit dann, weil irgendwie gibt die mir einen gemütlichen Vibe so.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das war auch das Setting, in dem wir uns mit ihr getroffen haben, aber das wird ja dann ungefähr auch das Setting, ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit im Bett sein, wenn sie uns dann besucht. Also werden sehr gemütliche Besuche von ihr. Ja. Ja, das ist so die letzten knapp 3 Wochen bei uns abgegangen. Ja. Ich hätte noch Lust zum Abschluss noch eine kleine Rubrik zu machen, die neu ist tatsächlich. Denn der Hintergrund ist, das geht uns ja eigentlich schon seit der Kinderwunschbehandlung so oder vorher und wir hatten immer vor, das zu machen. Ich glaube sogar, dass wir das in den ersten 2, 3 Folgen mal erzählt haben, dass wir auf so viele Sachen stoßen beim Bücher lesen, uns beschäftigen, im Internet irgendwie umtreiben, wo man denkt, wie krass ist das denn? Das habe ich noch nie gehört, das ist ja super faszinierend. Und das halt rund um so Themen Schwangerschaft, Geburt, Kinder. Und wir haben, oder ich habe mir immer mal wieder was notiert, wenn mir was begegnet ist und würde würde aus gegebenem Anlass gerne eine Sache, die ich, also ein Themengebiet quasi, was ich sowohl bemerkt als kann ich gleich nochmal erklären, aber würde ich gerne was zu sagen. Und zwar in dieser Rubrik.
Oh mein Gott,
nee.
Hast du das gelesen?
Nicht.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Der Mindblow der Woche. So, und ich weiß, dass du in den letzten Monaten auch solche Momente hattest.
Ja.
Ich würde dich gerne dazu ermuntern, die.
Willst du mich ein?
Ich lade dich dazu ein, die in dieser Zeit mal zu präsentieren. Ja. Nein, weil ich finde, uns sind so am Wegesrand. Man liest so krasse Sachen und man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder davon immer alles mitbekommt. Ja. Deswegen, wir präsenten, wir kuratieren es für euch, wir präsenten es. Passt auf. Und zwar, also, es gibt eine Sache, die habe ich schon immer bei Freundinnen mitbekommen rund um Schwangerschaft, aber da gibt es Details, wo ich das einfach nur mindblowing. I'm sorry. Und zwar, schon in der Schwangerschaft, spätestens aber, wenn das Kind auf der Welt ist, aber ehrlich gesagt schon in der Schwangerschaft, also zumindest nach dem, was ich gelesen habe, werden die weiblichen Brustwarzen größer und dunkler. Und wenn man jetzt einfach nur denkt, okay, interessantes Feature, why? Mhm. Die Erklärung dafür ist einfach so krass, es ist von der Natur so gemacht, damit das Baby die Brustwarzen besser findet zum Trinken. Alleine du guckst mich gerade so an.
Ja, ich finde es, also mindblowing.
Ey, ich bin dieses Emoji, dem so das Gehirn explodiert bei WhatsApp oder überhaupt auf dem Handy. Ich finde es so krass, die Brustwarzen werden größer und dunkler, damit das Baby die besser findet.
Wie so eine Dartscheibe.
Wie eine was? Wie eine Dartscheibe. Ja, ich finde das wirklich völlig verrückt. Und rund um dieses Thema hier Brüste und Veränderungen in der Schwangerschaft sind da noch so Sachen, wo ich wirklich, also es hört mit Mindblowing gar nicht mehr auf. Zum Beispiel, also es gibt so ein paar Fakten, die sind mehr so, wo man sagt, okay, interessant. Zum Beispiel, dass wenn der Milcheinschuss kommt, das heißt, wenn die Brüste dann wirklich bereit sind, um zu stillen, ein Kind zu ernähren, werden die bis zu 1,5 Mal so groß, also können bis zu 1,5 Mal so groß sein wie vor der Schwangerschaft. Das finde ich unfassbar. Das würde auch meine riesigen Zelt-BHs erklären. Dann, das finde ich ein bisschen krass, die Milchproduktion, die beginnt ungefähr in der 16. Schwangerschaftswoche. Also da bereiten die Brüste sich schon mal drauf vor. Und die können dann so kleine Knubbel in sich haben, die Brüste. Und später beim Stillen kann sich das wohl so, sogar so anfühlen, als wären da so kleine harte Gegenstände drin. Ich weiß nicht, ob das ist wie Lego-Autos oder so. Ich habe im Internet einen Bericht gefunden oder einen Bericht. Da hat eine Frau gesagt, dass es für sie ist wie so kleine harte Seifenstücke. Aber das finde ich richtig creepy.
Aber was ist das und wofür ist das?
Ja, das sind so Verhärtungen irgendwie. Und ich glaube, weil, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber die Rubrik machen wir jetzt nicht auch noch auf. Wieso, da sind ja ganz viele so Drüsenkanäle, Milchdrüsenkanäle und viel Drüsengewebe und sowas. Also das habe ich jetzt wirklich sehr, sehr oft gelesen, dass da sich so harte, ja wie so kleine harte Gegenstände. Ja,
die soll aber nicht für das Kind wie so kletterwandmäßig dienen.
Das soll sich daran so nach oben hangeln.
Also hochbouldern.
Ja, nee. Und jetzt kommt aber wieder was, was zu Mindblow der Woche dazu gehört. Also das erste finde ich ist, Brustwarzen werden größer und dunkler, damit das Baby sie besser findet. Puh, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Jetzt kommt das nächste. Um die Brustwarzen herum können so kleine oder sind so kleine, ja so pickelähnliche Drüsen, also so kleine knubbelige Erhöhungen, die nennen sich wohl Montgomery-Drüsen.
Klar.
Aber das Interessante daraus ist, die fangen an, Öl zu produzieren und das soll die Brüste schützen vor Infektionen und sie befeuchtet, also hydriert halten. Wie absurd ist das denn?
Aber das ist ja sowieso der allgemeine Mindblow. Ist ja einfach der weibliche Körper in einer Schwangerschaft. Was da alles passiert. Es ist absurd.
Du notierst dir gerne und präsentierst mal demnächst.
Ja.
Also, es gibt diese Drüsen, die aus diesen, ja, sowieso kleine pickelähnliche Erhöhungen Öl ausscheiden, also produzieren Öl, was die Brüste so ein bisschen wie wenn man sich mit Öl einreibt. Und jetzt kommt's, der Geruch des Öls ähnelt dem des Fruchtwassers, damit das Baby nach der Geburt den Nippel besser findet.
Hallo.
Ich finde es so unglaublich, wenn ich es nicht besser wüsste. Hätte mich auch gewundert, wenn du es schon mal irgendwo gehört hättest. Aber es klingt für mich, als hätte sich das jemand ausgedacht für so einen Science-Fiction-Film.
Das klingt für mich nach so einer Höhle der Löwen-Geschichte. So die selbst ölenden Brüste.
Ja.
Oder nach einem Porno.
So ein Feature. Und dann kann man so mit einem Knopf, kann man die Nippel so dunkler und größer machen, damit das Baby dann, das wird dann so als USP verkauft.
Ja.
So findet auch ihr Baby die Brustwarze besser.
Sie brauchen das Brustwarzen-Neid-Paket.
Ja, ungefähr so. Ja. Also ich finde es wirklich völlig verrückt und genau, ich habe ja so vor allem dieses eine große Schwangerschaftsbuch, da wollten wir immer mal draus vorlesen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben diverse Apps, du hast diverse davon auch und da sind immer mal wieder so interessante Fakten drin und deswegen finde ich, wir sollten jetzt, ist es wirklich, it's about time, immer mal wieder welche davon zu präsentieren, weil ich es unglaublich finde und weil ich mir vorstellen kann, so wie bei dir jetzt oder bei mir bestimmt auch, dass man viele Dinge einfach nicht weiß.
Ja. Vielleicht habe ich ja schon heimlich in dieses Buch geguckt und mir Sachen notiert, aber du kamst mir jetzt zuvor, wissen wir ja nicht.
Das werden wir nie erfahren, ja. Außerdem, was ich auch sehr lustig finde, ist, ich bin auf den Begriff Saugverwirrung gestoßen. Der bei Babys ein lustiger Begriff für einen Blowjob. Aber nee, das hat damit zu tun, dass wenn man einem Baby die Flasche gibt, dass es da zu einer Verwirrung kommen kann, dass die, weil die ja bei einer Flasche anders saugen müssen als an einer mütterlichen oder weiblichen Brust, dass sie dann irgendwann quasi die Technik, dass sie dann verwirrt sind davon. Fand ich irgendwie einen unterhaltsamen Begriff, Saugverwirrung.
Ja.
Nicht schön. Da fällt mir wieder ein, dass wir doch noch in den Swingerclub gehen wollten, wenn wir aus New York wieder da sind.
Ja, da gibt es auch eine Saugverwirrung.
Ja.
Ach, das ist dein Mann, Entschuldigung. Ich hab eine Saugverwirrung hier gerade.
Ja, gut. Ich würde sagen, damit sind wir für die heutige Status-Update eigentlich durch. Ne? Oder?
Spitze. Ich würde das jetzt nicht hier als ein Status-Update reduzieren.
Doch, würde ich schon.
Das war eine fantastische Unterhaltung, war das.
Ja, das natürlich auch. Und als nächstes steht Heiligabend an. Es steht Silvester an, es steht mein Geburtstag an, es steht New York an, es stehen weitere Untersuchungen an, Mindblows der Woche, Arianas gefährliches Halbwissen, Benes sehr gute Vergleiche. Ja. So vieles, was da noch schlummert und von uns und euch entdeckt werden möchte. Mhm. Deswegen bis zum nächsten Mal.
Bis ganz bald, Freunde.
So. Tschüss. Und Freundinnen.
Ja, die meine ich auch.
Und alles dazwischen.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.